Ich bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
und das ist unsere nächste Folge. Handy sieht aus, oder? Von allen.
Also Flug, ne? Flugmodus. Willst du so ein Geräusch machen? Manchmal mein Geräusch gemacht.
Hast du ein Klingeln oder was?
Oh, das mag ich voll.
Ich kann dir so ein Koshi rausmachen oder was?
Bevor das ein Katzenpodcast wird, stellen wir lieber unsere erste Sammlerin vor. Darüber freue ich mich besonders. Die Journalistin und Redakteurin Mimi.
Hallo.
Hallo.
Hi, Mimi.
Hi.
Sagen wir deinen ganzen Namen?
Ihr dürft gerne meinen ganzen Namen.
Du heißt Mimi Erhardt.
Mimi Erhardt.
Darunter bist du bekannt.
Ja, darunter schreibe ich. Und Mimi Erhardt, genau.
Wenn du schon schreiben sagst, dann kannst du ja gleich mal anfangen. Was machst du genau?
Genau. Ich schreibe über Sex, Beziehungen, über Liebe. Ich war witzigerweise, was kaum jemand weiß irgendwie oder woran sich kaum jemand erinnert, ich war, glaube ich, ein Jahr ungefähr Kolumnistin fürs Tätowiermagazin.
Wusste ich.
Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, aber nach einem Jahr sind mir dann echt die Themen ausgegangen irgendwie und dann habe ich schweren Herzens auf Wiedersehen gesagt. Und
warte, was war da der Antrieb? Also man Tattoo und Sex Beziehung zusammenzukriegen?
Nee, generell Tätowierung. Also das war für mich echt mal eine schöne Abwechslung. Also über
Convention Berichte?
Nee, eben nicht. Nein, ich habe über meine persönlichen Erfahrungen mit der Tätowierwelt geschrieben. Mhm. Also zum Beispiel über mein Arschgeweih. Das meine erste Tätowierung war, ich sage ja lieber Stelztattoo, aber ja, ist das ja, naja, gut. Wie meinst du, ist auch sehr besonders.
Mhm. Oh, das muss ich mir jetzt schon aufschreiben, wenn du das gleich erzählst.
Ja, ich hab wirklich das besonderste und martialischste Arschgeweih, das jemals auf einen Frauenarsch tätowiert wurde. Ja, das bin ich.
Da kommen wir gleich nochmal zurück zu, ja?
Ja, sehr gerne. Ich habe das alles so ein bisschen versucht, humorvoll zu beleuchten. Ich glaube zum Beispiel, es gibt ja ein Kastenwesen unter Tätowierten. Ja.
Das ist so.
Ja, absolut. Es gibt so
die Theorie.
Den Pöbel, die Brahmanen. Ja.
Was?
Die Brahmanen, so die Altvorderen, die, ich glaube, das sind einfach alle, die vor 1998 tätowiert wurden, auch egal was. Na, also, das war ein ganz schönes Thema, mit dem ich mich da befasst habe und meine Abwechslung. Ansonsten schreibe ich seit vielen Jahren für verschiedenste Magazine. Ich habe für Vice.com geschrieben, für GQ schreibe ich jetzt aktuell, Cosmopolitan habe ich mal geschrieben. Ich hatte einen Blog mit mir und Käthe, den gibt es aber schon ganz lange nicht mehr. Und habe in der Pornoszene als Journalistin geschrieben, als Ghost-Bloggerin, als Fragenbeantworterin.
Ah, okay.
Also wenn jemand vor 10 Jahren mit Vivian Schmidt geschrieben hat,
in ihrem Gästebuch, sag das nicht, sie war es gar nicht.
Dann war ich da.
Dann nenne ich dich jetzt Vivian.
Ich war Vivian. Mhm. Ja, ich habe das so ein bisschen abgefedert von ihr. Ich habe sie auch leider bis heute nie getroffen, aber ich glaube, dass sie ganz, ganz toll ist. Und sowas habe ich dann auch gemacht. Genau.
Was hast du da, was waren die häufigsten Fragen, die da reingekommen sind?
Also speziell bei Vivian war die häufigste Frage, also Vivian ist bekannt für ihre Analszenen. Mhm. Die häufigste Frage war, du Vivian, ich mach das mit meiner Frau wie in deinen Filmen, aber das klappt nicht.
Wirklich? Also eher Sexberatung?
Ja, richtig. Das war auch manchmal sehr schockierend. Ich habe da auch, ich weiß jetzt nicht, wie offen ich sein kann.
Ganz offen.
Ja,
bitte.
Also dann habe ich sowas gelesen wie, naja, du, ich habe da auch zweimal drauf gerotzt, aber es ging irgendwie nicht rein. Da hat sie geschrien. Ich war so, oh mein Gott.
Und hast du versucht so...
Ich habe das sehr ernst beantwortet. Ich habe das sehr ernst genommen, tatsächlich. Daraus ist übrigens dann auch Mimi und Käthe entstanden. Das war ein Blog, in dem wir uns befasst haben mit Pornografie und wie du Techniken, die du im Porno siehst, adaptieren kannst für dein Sexleben?
Adaptieren oder machen wirklich? Oder nur nachmachen?
Nein, du musst es halt, du kannst es halt nicht eins zu eins nachmachen. Weil, genau. Weil Pornos sind ja Actionfilme. Das sind ja Stunts, die da gemacht werden. Deswegen habe ich damals gedacht, naja, es müsste einfach mal jemand sprechen darüber, dass jetzt zum Beispiel Analszenen im Porno nichts mit der Realität zu tun haben.
Das ist jetzt wie, als wenn jemand sagt, dass es den Osterhasen nicht gibt. Wahrscheinlich,
ne? Vom Effekt. Viele, ja. Manche Leute viele, gehen jetzt richtig enttäuscht.
Kann nicht sein, glaube ich nicht.
Ja. Ja. Ich glaube, dass das für viele echt überraschend war. Also es ist deswegen gerade das Thema Anal, Aufklärung über Analverkehr liegt mir sehr am Herzen immer noch.
Wer ist hier Platz?
Wir können diesen kompletten Podcast auch einfach okkupieren und einfach
ein bisschen Analsex erklären.
Absolut.
Wir gucken vorher mal, was es noch gibt und wenn nicht, Katzen.
Mhm. Und wenn nicht, machen wir nachher
Katzen und Analsex. Okay.
Ja, dann ist gut. Aber, aber aktuell schreibst du für die GQ.
Genau.
Jetzt würde man ja reißerischerweise sagen, jetzt schreibst du als eigentlich, ja, so wie es in meiner Wahrnehmung ist, schon Feministin für so ein Shovi-Magazin. wo es darum geht, dass man nur geil aussieht, wenn man trainiert hat, wie man sich ernährt, wie man im Business ein richtig harter Typ wird. Mhm. Und dann ist da noch deine Kolumne.
Ja, ich verstehe, wo das herkommt. tatsächlich würde ich sagen, ist die GQ, also ich bin damals, vor 3 Jahren bin ich dazu gekommen und damals gab es da so einen großen Shift mit neuem Chefredakteur und alles wurde so ein bisschen umgemodelt. Und es sind definitiv die Fragen, wie trainiere ich am effektivsten, welches Label irgendwie ist gerade angesagt bei Anzügen und welche Grooming-Produkte, ja, Bartpflege und so weiter sind gerade angesagt. Definitiv, aber ich würde wirklich sagen, dass die Redaktion, mit der ich da zusammenarbeite, das sind Feministen, die, mit denen ich zu tun habe, haben immer ein offenes Ohr für meine Probleme. Wenn ich sage, nee, das finde ich nicht gut, wie wir das angegangen sind, dann ich weiß ja nicht, was sie über mich reden, aber ich hoffe, sie mögen mich und wir können da immer diskutieren. Und die GQ-Leser sind so süß, das halte ich nicht aus.
Bekommst du durch Leserbriefe?
Ich bekomme wirklich viele Leserbriefe, also so bei Insta, viele DMs. Die sind so süß. Manche schreiben mir einfach nur, keine Ahnung, ich hatte mal einen Text über das Introvertiertsein. Da habe ich extrem viele Nachrichten zugekommen. Dass da wirklich Männer waren, die auch sagten, naja, Männer haben ja auch extrem Druck. Wir müssen laut sein, wir müssen so nach vorne sein, wir müssen aggressiv sein. Und ich bin das nicht. Und jetzt sagt mal jemand, dass das okay ist, ja, ob Männer oder Frauen, dass das einen Namen hat. Solche Sachen. Oder letztens fragte mich jemand, du, meine Frau möchte keinen Sex mehr haben. Was mache ich denn? Und dann ist daraus so eine Kolumne entstanden, in der ich dem Mann eigentlich geraten habe, fremd zu gehen. Oder sich zu trennen.
Ich wollte gerade fragen, die Gratwanderung ist ja auch super schwer, weil man, du bist ja wahrscheinlich weder Psychologin noch, noch Medizinerin, wenn es dann in andere Fragen vielleicht geht.
Genau.
Wie sehr darf man was schreiben und wie sehr können die antizipieren, dass du Journalistin bist vor allen Dingen? Zwar mit einem großen Erfahrungsschatz in dem Bereich, weil du als Spezialistin giltst, aber auch...
Absolut.
Es ist auch eine Verantwortung quasi.
Das ist eine Riesenverantwortung und die ich sehr ernst nehme. Ich sage das auch immer wieder auch in den Kolumnen, dass das alles aus meiner persönlichen Warte kommt. Ich kann niemandem einen allgemeingültigen Tipp geben. Ich kann immer sagen, das erste Mittel natürlich redet miteinander. Mhm. Ja, Kommunikation ist das A und O in Beziehungen, im Sexleben, überall. Und wenn das aber nicht funktioniert, dann nehmt euch auch mal wichtig. Ja, und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich guten Gewissens raten kann. Und wenn dann jetzt jemand kommt und sagt, ich habe einfach seit 2 Jahren keinen Sex mehr gehabt, habe da mit meiner Frau drüber gesprochen und sie möchte, aber das einfach nicht, dann überlege ich natürlich wirklich gut, was ich da rate. Aber da habe ich jetzt zum Beispiel gesagt, naja, du musst mit dir reden. Wenn ihr nicht reden könnt, dann musst du dich oder darfst du dich auch so wichtig nehmen, entweder zu sagen, ich suche mir das woanders, oder zu sagen, ich trenne mich. Hm. Also das ist eine große Verantwortung, definitiv. Und auch gerade bei Sexfragen, da bin ich dann schon ein bisschen, wenn es wirklich so um Gesundheit geht, da bin ich sehr vorsichtig.
Ja.
Da kann ich auch nicht anders recherchieren als andere oder vielleicht meinen Arzt befragen. Aber ansonsten bin ich keine Medizinerin, keine Sextherapeutin. Ich habe einfach viel gesehen und bin sehr aufmerksam und liebe dieses Thema einfach. Und habe viel gehört von Leuten.
Mhm. Ja. Ich finde es auch wichtig, dass so dieser Zwischenraum mal gefüllt ist, weil zwischen zur Sextherapie zu gehen und so eine Alltagsprobleme zu haben, da gibt es ja noch einen Zwischenraum und den muss ja nicht ständig Therapeuten füllen.
Nee, es ist ja wahrscheinlich auch wie ein Schreiben mit einer vermeintlichen Freundin, die einem schon in anderen Kolumnen was weitergegeben hat und die ich jetzt persönlich nochmal fragen kann. Wahrscheinlich so.
Total, das ist...
Dr. Sommer für Erwachsene.
Genau, Dr. Sommer für Erwachsene. Also, so fühle ich mich manchmal. Aber ich finde das schön, ich mag das gerne.
Total.
Also, weil ich merke bei, gerade bei Männern, dass es einfach vielen schwerfällt, diese Themen anzusprechen. Als erwachsener Mann zu sagen, ich habe da mal eine Frage, wie das funktioniert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich kann es nachlesen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Mhm. Ja, oder was empfindet denn die Frau dabei? Also ich sollte das eigentlich wissen, aber da ist eine ganz große Scham. Und tatsächlich ist das, sind auch immer eben so private Nachrichten, die dann kommen. Mhm. Wenn ich dann auch sowas mal verwende für meine Kolumnen, frage ich auch immer vorher nach, ob das okay ist. Also es ist nie jemand zu erkennen, aber da frage ich wirklich nach. Also dass man einfach mal die gute Freundin, die große Schwester, es sind sehr junge Männer, oft die schreiben. Also so Anfang 20, würde ich sagen, so schon der Durchschnitt. Mhm. So Anfang Mitte 20. Und da bin ich die große Schwester, die nette Milf.
Die man sonst nicht gefragt hätte, auf jeden Fall, in echt vielleicht.
Ja.
Wir machen nochmal einen verrückten Sprung. Wenn man jetzt nicht gerade auf dein Instagram-Profil gucken könnte und auch vielleicht nicht unser Profilfoto von dir dann auf unserem Account sieht, wie würdest du dich für Hörer beschreiben, wie du aussiehst?
Wie ich aussehe? Warte. Ich bin klein. Das überrascht die meisten. Ich weiß nicht warum, aber viele denken, ich bin 1,80. Mhm. Ich bin sehr klein, ich bin keine 1,60 groß. Ich habe viele Tätowierungen. Gesicht, Hände, als habe das aber sehr spät angefangen, weil ich der Meinung bin, man muss erstmal im Berufsleben ankommen und gucken,
wie es wirklich ist.
Ja, absolut. Ich bin da total oldschool. Ich habe mit dem Rücken angefangen, Oberarme. Ich bin so ganz klassisch. Mhm. Aber ich bin schon mal älter. Und wie sehe ich aus? Ich habe große Füße. Also alles an mir ist irgendwie groß geworden. Also vielleicht sollte ich auch 1,80 werden. Ich habe große Hände, große Füße. Ich habe Sommersprossen. Ich habe eigentlich dunkelbraune Haare, die sind aber gerade gebleached. Wir wollen vielleicht ins Blonde gehen. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich glaube, ich sehe sehr weiblich aus, aber gefühlt bin ich eine Mischung aus so einem pubertierenden Schulverlierer, einem Mädchen mit Daddy-Issues und Vin Diesel. So würde ich meine Selbstwahrnehmung beschreiben.
Das wollte ich vorhin nicht fragen, aber das ist natürlich eine sehr ausführliche Antwort. Ich habe sofort ein Bild, also ein bisschen ein eigenartiges Bild, was ich auch
habe. Ja, aber das finde ich auch
gut. Ja, das
ist
ja.
Vin Diesel.
Und Vin Diesel. Ich fühle mich sehr, sehr zu Vin Diesel.
Wenn du sagst, du hast wirklich spät angefangen, dann hast du, also wie alt warst du, als du dein erstes Tattoo hast machen lassen und kannst du dich noch erinnern und das beschreiben?
Ja. Also generell habe ich relativ früh angefangen, mit 17 habe ich meine erste Tätowierung bekommen.
Mit Muttischein.
Ja, die ist dabei gewesen. Mhm. Mhm, genau. Das war meine Steißtätowierung.
Ja. Kommen wir gleich dazu.
Sehr gut. Das war mein erstes. Und ich, das war nicht so schmerzhaft, wie es alle mal denken. Alle, die ich kenne, haben die Erfahrung gemacht, dass der Rücken sehr weh tut. Ich kannte halt nichts anderes. Mhm. Das war für mich okay, es war nicht angenehm. Aber ja, das habe ich dann durchgezogen. Dann war ich 17.
Wie viele Stunden ging das, weil du mir Was, eine lange Sitzung oder?
Ja, das war relativ. Das war so 2-3 Stunden.
Gut.
Und du sagst, also was ist an diesem Arschgeweih? Warum sagt man nicht Arschgeweih? Du sagst, ist das ein feministisches Thema, dass du nicht Arschgeweih sagst?
Nee. Nein, ich finde, das klingt so respektlos.
Okay, also, Steiß-Tattoo.
Steiß-Tattoo oder Steiß-Tätowierung, ja.
Warum ist das martialischste Steiß-Tattoo, was man haben kann?
Es ist einfach, also, das ist so wahnsinnig groß und hässlich. Also, keiner weiß auch richtig, was es darstellen soll. Ich bin halt damals zu diesem Tätowierer gegangen. Ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß.
Wo?
In Recklinghausen. Er hieß Thomas. Das weiß ich noch, mehr weiß ich nicht. Und dass er Österreicher war.
Mhm.
Ja, mehr, ich weiß auch nicht, wie das
steht. Also wenn er es hört, dann weiß er es jetzt, aber dass er gemeint ist.
Ja,
also
aber das,
Thomas
aber
ist das ist, der Österreicher
das
war.
Ist völlig, ich glaube, das ist völlig okay. Das ist auch wirklich sehr lange her.
Ja.
Und der sagte damals zu mir, ich bin halt hingegangen, ich habe mich also kaum in dieses Tattoo-Studio reingetraut. Ja, ich habe so eine Angst davor gehabt.
Warst du mit deiner Mutter da? Nee.
Ja, die ist, vorher war ich alleine, da habe ich meinen Bruder mitgenommen, dann haben wir das besprochen, ich brauchte irgendwie ein bisschen Verstärkung und zum Tätowieren ist meine Mama da mitgekommen.
Ach, das gab einen Besprechungstermin?
Ja, denn da habe ich gefragt, ob in der Farbe Autolack enthalten ist, weil man das ja immer hört. Also so forscht war ich dann doch, als ich da war und habe gesagt, ich würde bitte gerne ein Zertifikat sehen, auf dem steht, dass da kein Autolack enthalten ist und dass die auch abgenommen sind hier vom Gesundheitsamt.
Wirklich? Mit 17?
Ja, da war ich dann doch sehr forsch.
Guck mal, die Reaktion des Tätowierers.
Boah, der hat richtig gedacht, Alter.
Ja, der hat sich bestimmt richtig gefreut, mich zu sehen. Ja, hat mir dann aber ein Zertifikat gezeigt, dann war das für mich auch okay. Dann haben wir einen Termin ausgemacht, dann bin ich mit meiner Mama dahin und ich hatte halt mit ihm nichts besprochen. Und das war halt, naja, es waren halt die 90er, das war gerade einfach in, das hat man so gemacht. Und dann habe ich aber zu ihm gesagt, du, ich möchte nicht so ein ganz fizzeliges haben. Und dann hat er so mich angeguckt und hat er gesagt, nee, also du bist eh nicht der Typ für etwas Filigranes.
Mhm.
Du bist der Typ, der sowas richtig Fettes braucht. Und da habe ich gesagt, ja, okay. Also ab da war ich auch, er war der Künstler, ich war die Leinwand. Ab da habe ich auch nichts mehr gesagt, ich habe das alles hingenommen. Und er hat dann irgendwas gezeichnet. Und ich habe da auch gar nicht richtig hingeguckt. Ich habe gedacht, naja, das muss so, der macht das jetzt. Und dann hat er mir das tätowiert.
Noch ganz wichtige Frage bei dem Steiß-Tattoo, mit Diamant oder ohne?
Ich habe ohne.
In den 90ern gab es doch diese schönen A3 Klarsichthefter. Du hast dir nichts ausgesucht, du hast ihm vollkommen vertraut. Er war Künstler.
Ich habe ihm vollkommen vertraut.
Zeigst du es uns nachher?
Mhm.
Cool.
Habe ich überhaupt kein Foto. Ich würde es auch nie wegmachen lassen.
Okay.
Mein Bundesadler Maori.
Weil es gehört dazu.
Das gehört dazu. Das war mein erstes. Das ist halt das erste Mal, ist nicht immer das Schönste, aber es gehört dazu.
Hast du jemals was covern lassen, lasern lassen? Also du stehst auch zu allen Sachen.
Ja, genau. Ich habe ganz viele hässliche Tätowierungen.
Das wollte ich erst fragen. Wenn man keine hat, dann aber wenn man welche hat, dann zählen mehrere
Möglichkeiten. Die gehören halt dazu. Danach kam ein noch hässlicheres Tattoo.
Vom selben Tätowierer?
Ja.
Das sind die, du warst damals zufrieden?
Ja, ich fand das gut. Ich habe gedacht, das muss ich malen. Ja, ja.
Okay.
Das ist auch, der hat es auch so tief gestochen, das habe ich auch nie wieder erlebt. Also es ist irre.
Das steht noch wie eine 1 drin.
Das steht wie eine 1. Also der hat richtig durchgezogen.
Mhm.
Und dann hat er meinen Nacken tätowiert, da weiß allerdings wirklich kein Mensch was. Also
jetzt hebt Mimi ihre Haare hoch.
So, ja, genau.
Sebastian zieht mal das drunter. Ach, warte, ich sag jetzt mal Ibiza-Sonne.
Ja, vielleicht. So ein Stern. Ich glaube, es sollte... Oder irgendwie
wollte Stern mit gewellten Strahlen. Ja. Aber dadurch sieht es ein bisschen aus wie so ein Sonnensymbol, aber eher aus so südländischen Ländern.
Ja, also so ein Hippie-Ding. Bunny Hippie. Damit war ich dann nicht so zufrieden.
Wie ist das so, wenn wir uns jetzt lustig machen über deine Tätowierung, greift das persönlich an? Oder ist das so, machst du dich damit uns... Also bist du damit noch identifiziert oder...
Nein, da können wir gerne das
vom Leder ziehen.
Ja, absolut. Das ist ein Schwank aus meinem Leben. Da stehe ich zu. Das ist halt hässlich, ne? Aber die 90er waren halt hässlich.
Aber in allen Punkten.
In allen Punkten, absolut. Die 90er waren einfach komplett hässlich und da muss man einfach zu stehen.
Mhm.
Ich bewundere das heute sehr, wenn ich die heute alle sehe, so die 20-Jährigen und wie wunderschön die tätowiert sind und wie cool auch. Und da stehe ich da mit meinen Gurken und denke so, naja. Naja, ist okay, aber es ist Ich verurteile niemanden, der lasern oder covern lässt. Auf gar keinen Fall. Aber
also wann hat man Tattoos und wann ist man tätowiert? Ab welchem Tattoo ist es das fünfte und dann entscheiden wir, jetzt mache ich voll oder?
Ja.
War es auch erstmal nur so ein Geklecker? Also mal den Nacken und dann nochmal Bein?
Genau. Ich habe zuerst die Steißtätowierung, das auf dem Nacken. Dann habe ich meinen Oberarm machen lassen. Und noch so einen kleinen Stern und auf dem Handgelenk. Alles bei Thomas. Nee, das habe ich dann schon woanders machen lassen.
Also du hast
Thomas durfte nur noch die Sonne machen.
Genau, Thomas hatte dann nach der Sonne verkackt.
Mhm. Da hast du es dann gecheckt.
Ja, oder was da habe ich gedacht, aber nee, das wollte ich nicht. Das war nicht so cool. Mhm. Danach bin ich in ein Tattoo-Studio nach Dorsten zur Monique. Das Studio hieß Hieb- und Stichfest. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Die war ganz, ganz toll. Die hat mir dann so... meine Schuhe quietschen. Die hat mir dann meinen Oberarm gemacht, diesen kleinen Stern. Es ist so mein Emanzipationsstern. Ich hatte damals einen Freund, der sehr gegen meine Tätowierung war, beziehungsweise sagte, naja, die du hast, das ist jetzt okay, aber mehr möchte ich nicht.
Klasse.
Ja, wirklich. Mhm.
Und damals bin ich mit meiner Mama zur Tätowiererin gefahren, weil sie hatte ewig davon geredet, ein Tattoo zu wollen und wieder hin. Und da habe ich dann gedacht, nee, weißt du was, ich will einen Stern, ich mache weiter. So, und das ist so ein bisschen mein Emanzipationssternchen geworden. Und ab da haben wir dann größer geplant. Ab da habe ich mir dann den Rücken komplett voll hacken lassen von ihr. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch, mein Rücken ist überhaupt nichts, was ich heute noch gut fände. Mhm. Aber ich liebe das trotzdem.
Was ist da drauf?
Da ist ein Dreimaster, ganz klassisch. In wogenden Wellen und Sink or Swim steht da drauf. Ich habe damals viel Gaslight Anthem gehört. Und solche Sachen mit einem Meeresgrund, auf dem man Schätze sind. Also es ist wirklich süß. Das ist so ein Mix aus Traditional und irgendwie New School, was man damals so hatte.
Ja.
Genau. Aber ich liebe meinen Rücken. Das ist wahrscheinlich wie ein hässliches Kind, das liegt man ja auch. Das will man ja auch nicht loswerden. Also, sie hat das wirklich toll gemacht. Das ist nur absolut nichts mehr, was ich mir heute noch machen lassen
will. Aber das liegt an dem Stil und dem Inhalt. Oder dem, was das,
also, ja, 90ern, wie wir gehört haben. Da musste
das war ja dann nicht mehr 90er.
Das war nicht mehr 90er, nee, das war schon ein bisschen später.
Also, da war nicht so jeden Monat eine Sitzung, sondern zwischen den Tätowierungen schon.
Genau, dann habe ich mir Zeit gelassen. Ist alles sehr organisch gewachsen.
Mhm.
Ja. Genau.
Und Entschuldigung.
Lebst du noch?
Ja. Und ging es dann kontinuierlich weiter?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Die Zeit nach Monique, da fällt es mir gerade tatsächlich schwer, mich dran zu erinnern. Ich bin dann irgendwann zu Dirk Reuter nach Dorsten. Warte mal, Monique war in Coesfeld und Dirk Reuter war in Dorsten, sowas. Falls ich gerade was anderes gesagt habe.
Hast du dort gewohnt?
Mm-mm. Ich habe in Oer-Erkenschwick gewohnt. Aber naja.
Da?
Was? Wie?
In Oer-Erkenschwick. Mhm. Aber da, wo ich gewohnt habe, hat jeder ein Auto. Und deswegen waren halt so Fahrten mal eben nach Coesfeld so eine Stunde. Das war völlig okay.
Wo liegt das bei?
Es liegt so...
außerhalb von Berlin.
Ja. Im Münsterland, falls euch das was sagt. Also so, naja, vielleicht die nächste größere Stadt ist Münster. Also auch ist auch...
Die kennen wir seit gestern.
Ja.
Ah ja, das ist... Ja.
Münster. Münster.
Richtig, das ist Münster, genau, oder ja, genau. Dirk Reuter, Hieb und Stichfest, jetzt komme ich hier gerade mega
Leib
durcheinander.
Und
Leib und Seele.
Der schöne Name Leib und Seele.
Toller Tätowierer, die Bilder sind, also bis heute, die sind so klar, die Farben strahlen so krass, das, und der hat das so toll gemacht einfach. Ich habe den seit damals leider nicht mehr gesehen. Aber der hat wirklich tolle Sachen auch mit mir so ein bisschen erarbeitet. Das war wirklich dann so das erste Mal, dass ich das so erlebt habe.
Warum bist du von Monique weg? War auch wieder, weil du unzufrieden warst? Oder hattest du dann einen anderen Einblick in die Tattoo-Szene?
Mhm, genau. Also Monique, da bin ich noch über einen Freund hingekommen. Die fand ich also wirklich ganz toll. Auch ich habe vor ein paar Jahren mal geguckt, was sie jetzt noch macht. Ich habe das so ein bisschen aus den Augen verloren. Ganz tolle Tätowiererin. Aber irgendwie bin ich dann wirklich zu diesen ganz straighten, traditional Geschichten gekommen und habe dann von Dirk gehört und dann war ich da und dann hat das irgendwie geklickt. Mhm. Und dann habe ich mir viele, ich glaube, einige Sachen bei ihm machen lassen. Also mein Dekolleté habe ich machen lassen. Ich habe so einen Milchshake am Unterarm. Den habe ich mir nach der Uni machen lassen. Genau, und ja, Dekolleté und Bauch. Mhm. Die habe ich von ihm, ja.
Wann hast du angefangen, dass das, also hatten die schon immer Inhalt für dich oder war es auch einfach ästhetisch?
Die haben früher sehr viel Inhalt gehabt. Also alles war bei mir immer sehr bedeutungsschwanger. Mhm. Das zum Beispiel, pardon.
Trink Wasser auch ruhig. Wir können hier auch laut, wir können laut sein. Vielen Dingen.
Mhm. Das ist sehr gut. zum Beispiel habe ich auf dem Bauch habe ich so eine, ich habe mich damals so ein bisschen entdeckt. Das war tatsächlich auch die Zeit, in der ich Pornos für mich entdeckt habe. Mhm. Überhaupt so, dass ich ein sexuelles Wesen bin. Da habe ich so eine Medusa mit dem Schriftzug sündhaft. Heute finde ich es einfach mega drüber.
In Deutsch steht das auch drunter?
Ja.
Was findest du da drüber?
Ja, es ist schon... Heute würde ich subtiler machen.
Ach so, weil es so direkt ist.
Ja, aber damals war das für mich total wichtig. Das war einfach so, dass auch jeder sieht, dass ich jetzt hier so ein wildes Ding bin. Mhm. Und er wollte das zum Ausdruck bringen.
Du warst damals auch ein wildes Ding.
Ja, ja.
Und hast du das nicht kompensiert, sondern...
Nee, ich war ein
wildes Ding. Die Medusa.
Ding.
Genau. Und man will das da etikettieren.
Genau. Ich fand, das war damals tatsächlich die Zeit, in der... ich Tätowierungen noch wirklich gerne gezeigt habe. Mhm. Also auch gerne ein bisschen provoziert habe damit. Das war halt, ich habe halt in einer Provinz gewohnt, ja, und das war immer noch so ein Ding, ne? Also du wurdest immer angesprochen und viele fanden es nicht gut und deswegen, das mochte ich ganz gerne, da so ein bisschen drüber zu sein. Mhm. Das ist halt auch so ein Teil dieser Sammlung, die ich mit mir rumtrage, gehört. Mhm. Das finde ich halt auch ganz spannend, wenn du über Jahre Tätowierungen sammelst oder dich tätowieren lässt, die Geschichte, die das Ganze erzählt, auch wie du dich entwickelt hast. Ich finde es zum Beispiel immer sehr schade, wenn Menschen sich so in so einem ganz kurzen Zeitraum so extrem zuhacken lassen. Und ich denke, denen geht so viel verloren dabei. Also nicht,
dass so konzeptionell, meinst du, ne?
Also ja, so einfach so erfahrungsmäßig, ja, dass du bist ja dein eigenes kleines Fotoalbum irgendwo. Also ich weiß ganz genau, wie ich drauf war, als ich mir keine Ahnung,
eine Teetasse.
Eine Kaffeetasse mit
unheimlich viel Wolken
Qualm tätowieren lassen. Na, das, also jeder, wie er möchte.
Hat das jetzt ein Meaning?
Klar, dass es draußen nur Kännchen gibt.
Das kommt noch. Das will ich unbedingt haben. Ich lasse mir gerne, dass
es draußen nur Kännchen gibt.
Ja, das planen wir. Ich möchte gerne eine Kaffeekanne haben. Und es gibt, ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, aber bei uns im Ruhrgebiet ist das so, wenn du im Sommer draußen in irgendeine Gastronomie aufsuchst, ja, mit einem Biergarten oder so, und du bestellst dir einen Kaffee, dann gibt es meistens die Ansage, dass sie keine Tassen Kaffee draußen servieren, sondern nur Kännchen. Also draußen nur Kännchen.
Damit es sich lohnt wahrscheinlich, ne?
Und ja, und das ist etwas, das ich total mit meinem Zuhause verbinde. Dieses so Sonntagnachmittags irgendwo hingehen, vielleicht in den Zoo gehen oder so als Kind. Und danach geht man in den Biergarten und die Mutter bestellt sich ein Kännchen Kaffee.
Ja. Okay, und deswegen also, wollt ihr noch ein Kännchen Kaffee machen.
Absolut. Ich lasse mir viel tätowieren, was ich mit meinem Zuhause verbinde. Das ist, ich habe, glaube ich, heute gar nicht mehr so krasse Symbolgeschichten. Ich mag es inzwischen, Sachen mit mir rumzutragen, bei denen ich ein schönes Gefühl habe.
Ist es Nostalgie oder Angst zu vergessen? Oder?
Es ist vielleicht beides. Also viel Nostalgie. Ich bin ein großer Nostalgiker. Ja. tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen dieses mit dem Kännchen Kaffee, das ist jetzt nicht gesagt. Oder würde ich mir das nicht tätowieren lassen wollen? Dann hätte ich wahrscheinlich ewig nicht mehr dran gedacht. Hm. Und jetzt denke ich so, ach, super schön. Irgendwie.
Die Psychologin, Frau Bär, meine Frau Bär, sagt immer einverleiben. Kannst du mit dem Begriff was anfangen?
Ja.
Dieses, sich das diese Motive einzuverleiben, oder ne,
ja,
diese Erinnerungen einzuverleiben.
Ja, absolut.
So was hat das dann das wahrscheinlich, passt, ne? Dass genau, man dann von zu Hause so viele solche Sachen dann irgendwie,
ja,
auf die Haut bringen will.
Ich finde es einen schönen Kontrast, sich so Spießigkeit so tätowieren zu lassen. Ne? Also von außen wird es als mega hart wahrgenommen und dann guckt man näher, ach,
ja,
ja, mäßig.
Ja, genau. Das ist Kännchen, irgendwie alles so.
Kaffee.
Ich habe auch viele Lebensmittel tätowiert. Irgendwie.
Oh ja, also ist das, genau, wenn man jetzt so sozusagen alles mal zusammenzählen würde, dann sind das mehr Lebensmittel als Gegenstände oder als Köpfe?
Definitiv mehr Lebensmittel als Köpfe. Gegenstände bin ich nicht so sicher.
Okay.
Nein, vielleicht sind es. Nein, ich habe auch. Ich habe. Obwohl, guck mal, ich habe auch hier. Du hast mir meine Melone tätowiert.
Ich glaube, es ist alles ziemlich ausgewogen bei dir, ne? Also.
Ja, ist auf jeden Fall, ja.
Das heißt, es ist von dir?
Mhm.
Ja.
Die Melone?
Mhm.
Und die Grubenlampe. Ich komme erst zum Ruhrgebiet und habe natürlich auch eine Grubenlampe mit Glück auf. Schriftzug. Obligatorisch. Ich habe auch einen Förderturm tätowiert. Ich habe wahnsinnig viel, was ich
mit. So ein Zeche-Ding.
Ja, ja, genau.
So ein.
Genau, ich habe hier so ein. Ja, ich kann euch das leider nicht zeigen, aber ich zeige euch das alles irgendwie.
Nachher ziehen wir uns nochmal aus.
Nachher ziehen wir uns alle aus, ja, und dann zeigen wir uns alle unsere.
Genau.
Genau. Nein, ich finde das einfach schön, Dinge, die mir ein schönes Gefühl geben oder vielleicht auch ein Gefühl von zu Hause und die mich an meine Familie erinnern. Das ist bei mir, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Das sind dann auch wirklich nochmal Tätowierungen, die eine Bedeutung haben.
Mhm.
Also zum Beispiel auf meinem Oberschenkel habe ich das Schiff, mit dem mein Opa irgendwie zur See gefahren ist.
Eisbrecher.
Ja, Eisbrecher Wal. Ja, ein richtig schönes,
sag das, dickes Ding. Schwarzer Eisbrecher.
Ja, das ist auch echt Wal. Eins von meinen Lieblings-Tattoos. Das ist echt, das finde ich so toll.
Gibt es eine Tätowierung zu den Daddy-Issues, die du vorhin gesagt hast, als, ja, du dich beschrieben hast?
Ja, ich habe Daddy-Issues tätowiert auf meinem Knie. Ich weiß jetzt nicht.
Das Wort?
Ja, auf dem, ja, genau. Auf dem linken Knie habe ich Daddy-Issues tätowiert.
Ja.
Auf dem rechten habe ich Manfred. Ja, genau. Alles sehr, sehr bunt. Also ich habe, wobei ich nicht so flexibel bin, ist die Wahl meiner Tätowierer. Also wenn ich jemanden ausgesucht habe, so wie Sebastian, dann bleibe ich da auch. Dann kommen neue dazu ab und an. Aber ich bin, so sehr ich Tätowierungen und vielleicht auch Erinnerungen sammle, so wenig mag ich dieses Tätowierer-Sammeln, was ich häufig beobachte, dass man das irgendwer gerade besonders angesagt ist. Also fliegt man dahin. Und lässt sich da tätowieren und hat aber gar keine Beziehung zum Beispiel dazu, sondern geht da halt hin, man hat den Termin, es wird gemacht, es ist alles okay und man fliegt wieder nach Hause. Und ne, wie gesagt, jeder soll machen, wer das möchte, ich würde niemanden irgendwie verurteilen für so etwas, aber das ist gar nicht meins. Also ich muss cool sein mit meinen Tätowierern.
Mhm.
Wie hast du denn so einen Instinkt dafür? Recherchierst du lange jetzt bei den, wenn du jetzt mal so alle dir anguckst, wie gehst du davor? Oder
bei dir habe ich lange recherchiert. Also ich habe von dir habe ich mir den Hals machen lassen. Und das war für mich. Genau.
War das euer erstes?
Genau, erst die Seiten, dann vorne. Und da hatte ich wirklich bestimmt 2-3 Jahre gesucht, bis ich jemanden gefunden hatte, bei dem ich dachte, das wird es sein. Das kann ich mir gut vorstellen.
Da ging es um Stil, aber
das ist aus deiner frühen Phase 2011.
Das kann ich nicht mehr sagen.
Das würde ich fast sagen.
Ich bin 2011 nach Berlin gekommen, ja, so 2012 rum.
Wie so ein Kurator, weißt du? Das kann man schon erkennen.
Das ist
eins von deiner späten
neotraditionellen Phase.
Genau.
Ja.
Die Fachkompetenz hast du hier mit bewiesen.
Ja, absolut. Ich staune. Sehr gut.
Ich dachte, obwohl du keine Tätowiererin bist.
Das sitzt noch so tief, Entschuldigung.
Oh,
vielleicht fällt es heute noch öfters. Philipp.
Aber du hast da nach dem Zeichenstil, Tätowierstil gesucht. Und jetzt hast du da schon geachtet auf Persönlichkeit oder sowas?
Mhm.
Und wie findet, oder kannst du Tipps geben, wie man das rausfindet? Oder wie? Oder?
Also, ich habe nicht nach Persönlichkeit gesucht. Ich habe mir Bilder angeguckt und fand es halt sehr gut, was du gemacht hast. So war es jetzt in dem Fall. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe ihm mal. Und dann du sehr kühl geantwortet. Und da habe ich so gedacht, ich weiß nicht, naja, ich gehe da mal vorbei und wir reden mal. Und das fandest du, glaube ich, komisch, dass ich erstmal dich kennenlernen wollte. Mhm. Und da haben wir noch mal fast gescheitert. Aber,
als sie dieses Zertifikat wollte.
Auch deinen Farben. Der am Autolack in deinen Farben enthalten ist.
Bei mir ist halt welcher drin, ne? Das Zertifikat habe ich nicht.
Das
ist halt so
gut. ja, das war mir dann. Ich hätte das nicht gemacht, hätte ich dich unsympathisch gefunden.
Aber wie hast du seine Bilder gefunden?
Ich glaube, das war aber Facebook oder so oder Instagram vielleicht sogar schon. Ich habe tatsächlich häufig das Tätowiermagazin gelesen und da habe ich dann oft geguckt, aber da habe ich dich nicht gefunden. Irgendwie habe ich dich bei Facebook gefunden, irgendwo, und dann habe ich mir Bilder angeguckt.
Genau, das war die Möglichkeit, du kannst in die Magazine gehen, und ich war ganz froh, dass dann Social Media kam, dass man unabhängig von Redakteuren dann sich promoten kann. Und ja. Dirk, war das dann, früher lief das ja viel so mit Empfehlungen ab, oder hast du da dann schon, ihn hast du über Tätowiermagazin gefunden, oder?
Ich glaube, ihn habe ich über Empfehlungen gefunden. Ich hatte damals Freunde, die so in der Rockabilly-Szene waren, und die waren alle total begeistert von ihm. Und ich mochte, was er gemacht hatte bei ihm. Und dann bin ich dahin. Das lief tatsächlich noch alles über Empfehlungen. Hm. Auch Monique in Coesfeld, das lief echt alles.
Da bist du aber Propaganda. Das ist ja jetzt so traditional Bude gewesen, da hast du dann keinen Vortermin gemacht, sondern bist gleich rein, hast das Ding bekommen.
Oder das war bei Dirk, war es immer sehr tricky, da einen Termin zu bekommen. Der war immer irgendwie, keine Ahnung, Monate im Voraus ausgebucht. Hat dann immer, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie das war, ich will auch ganz falsch was sagen, aber ich meine, dass es so war, dass er einmal alle 3 Monate einen Tag hatte, an dem er Termine vergeben hat.
Da musstest du da sein im Studio.
Genau, das oder anrufen, aber meistens da sein. Aber da wir uns dann irgendwie kannten. Ich bin halt immer vorbeigefahren. Ich bin zwar eigentlich ein sehr introvertierter Typ, aber wenn ich was haben möchte, dann ist mir das immer wichtig, dann persönlich mal zu gucken, wie die so sind.
So auch bei Sebastian.
Aber bei Dirk ist ein offenes Studio. Also du bist dann nach Feierabend vorbei und hast dich reingesetzt, Kaffee
getrunken. Das war damals kein offenes Studio. Also er hat keine Walk-ins gemacht normalerweise. Also er hatte immer Termine. Hatte, glaube ich, samstags hat er Walk-ins gemacht. Ansonsten immer mit Terminen. Du konntest natürlich dahin, er hat ein Studio, da konntest du auch reingehen. Aber was mal ganz schlimm war bei Dirk, war, als er mir den Bauch tätowiert hat. Das war die einzige Sitzung, die ich jemals abgebrochen habe, weil es so weh getan hat. Und das habe ich auch nie wieder erlebt. Ich habe meinen Körper gar nicht mehr kontrollieren können. Ich habe so gezittert, so krass. Und er hat mich wirklich so in den Schwitzkasten nehmen müssen, damit er überhaupt tätowieren konnte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, bitte, ich kann nicht mehr, bitte, hör auf, ich kann nicht mehr. Und es war bei ihm so, dass er dieser Tätowierraum, der war nur abgetrennt durch so einen Laden, der so runterging. Also man hat draußen alles gehört und es waren Leute im Laden. Und ich war, bitte hör auf, oh mein Gott, bitte hör auf. Und er war nur so, aber Mimi, ich habe das Grün gerade angemischt. Bitte, lass mich das Grün noch, ich kann nicht mehr. Und ich denke, oh mein Gott. Und das haben halt wirklich Leute gehört. Und als ich da rauskam, die haben halt alle gedacht, mein Gott, was hat er mit dem armen Mädchen gemacht? Ja.
Massakriert.
Also er hat sich total massakriert. Das war richtig übel. Aber toller Tätowierer. Es war auch eine schöne Zeit damals so. Es war alles irgendwie sehr ursprünglich. Hatte nichts zu tun mit diesem mit dieser Tätowierszene, wie ich sie dann in Berlin kennengelernt habe. Da war alles ein bisschen anders.
Wie hast du sie kennengelernt in Berlin?
Ein bisschen gezierter, würde ich sagen. Ein bisschen, hier sind mehr Künstler, habe ich oft den Eindruck. Dass Tätowierer auch hier oft sehr empfindlich sind. Dich meine ich damit nicht. Aber doch. Bei uns war das eigentlich bis. Ich glaube, wir haben direkt irgendwie connected, als damals, also mein damaliger Freund dazu kam, denn ich wollte, dass ich mir den Hals tätowieren lasse. Und da hatte ich Sebastian vorher schon so ein bisschen vorgewarnt. Hatte gesagt, er wird kommen, bitte sag, dass das total gut ist.
Das war bei der Besprechung,
ja. Genau.
Ich sollte ihn überzeugen,
ja, irgendwie.
Für Sprachen.
Genau, und da habe ich irgendwie gesehen, okay, er hilft mir, oh, ich mag ihn voll gerne. Und dann war das alles gut, aber ich habe hier tatsächlich auch Tätowierer kennengelernt, die ich schwierig fand, wo ich dann noch keine Lust hatte. Und im
wo du dich auch gar nicht erst hast tätowieren lassen, aber zu Vorbesprechungen da warst. Und dann entschieden hast, dass du doch nicht bleiben möchtest.
Genau.
Weil das was für ein Erlebnis war. Also kannst du es ein bisschen so spezieller ausführen? Also welcher Vibe turnt dich da ab sozusagen? Oder wo entscheidest du dann, das ist es nicht?
Ich mag das gern, wenn man so ein bisschen... ich mag generell Kontakt auf Augenhöhe. Und ich finde das schwierig, wenn ich so von oben herab behandelt werde. Ich verstehe durchaus, dass ein Tätowierer nicht ein reiner Dienstleister ist, würde ich nie sagen. Das ist so ein bisschen diese Attitude, die ich aus dem Robot kenne. Das sind halt Handwerker. Das mochte ich immer total gern. Ja. Und hier hast du viel diese Einstellung, ich bin Künstler, was ich absolut super finde, was ich gut finde und gerechtfertigt finde. Aber deshalb muss man den Kunden nicht so, du bist nur der Kunde, du bist nur meine Leinwand. Und das habe ich hier bei einem gehabt, ich weiß nicht mal mehr den Namen tatsächlich, war aber irgendwas sehr Gehyptes. Ja, war irgendwas sehr Gehyptes. Ich weiß nicht mehr, wie er egal. Hieß. Das würde ich auch nie sagen. Nein, der hat mir auch gar nichts getan. Aber da hatte ich einfach keine Lust.
Ja.
Da habe ich gedacht, nö. Ich möchte hier nicht der Bittsteller sein. Also wir können das cool zusammen machen. Ne? Und oder auch Erfahrung mit einer Freundin, die auch wirklich zur Besprechung da waren, auch in Studios hier in Berlin, gesagt hat, auf gar keinen Fall, mache ich nicht. Ja, das finde ich dann schade. Ich mag das auf Augenhöhe. Also ich respektiere das extrem, wenn jemand diese Kunst beherrscht. Aber letzten Endes trage ich es ja mit mir herum am Ende. Und dann finde ich, muss man irgendwie so ein bisschen, das muss einfach Teamwork sein. Das machen wir zusammen.
Geht ja auch gut zusammen. Ansonsten bist du
ja, das sehen aber nicht alle so.
Ja, aber jetzt mal ernst, das siehst du ja auch nicht immer so. Also,
ja, aber man muss ja,
du möchtest auch nicht jetzt in Tiefgänze irgendwelche Motivanpassungen machen, Farbkonzepte komplett verwerfen.
Ja, es geht ja um Augenhöhe, also es geht um 50-50. Also ich habe ja dann als Tätowierer auch das Recht zu sagen, nee, bis hierhin und das räume ich dir auch ein. Und dann kannst du natürlich auch mal so ein bisschen
rumpelig werden. Das finde ich aber auch wichtig, dass der Tätowierer auch sagt, das möchte ich nicht oder das finde ich nicht gut. Das finde ich ein totales Qualitätsmerkmal, wenn ein Tätowierer mir auch sagt, das würde ich jedem anderen tätowieren, aber dir nicht, weil du wirst damit unglücklich sein oder
wie auch immer. Einfach schon, manchmal ist es auch so, dass man die Leute kommen und haben eine Idee und denken, das ist das brandheiße Ding und du hast es aber schon seit einem Jahr beobachtet, dass das schon mehrere haben und dass man einfach das aufklärt. So, du hast das wahrscheinlich unterbewusst irgendwo gesehen und es ist nicht so individuell, wie du denkst, aber wenn du was Individuelles haben willst, lass uns da was entwickeln. So, so einfach, weil das keine Fachleute sind.
Und genau.
Also ich kann mich erinnern, dass ich auch mal mir ein 8-Ball mit Flammen und Schwalben und Würfeln tätowieren lassen, wo dann der Tätowierer auch meinte, naja, ist jetzt nicht so. Und ich froh bin, dass das halt nicht so ein kitschiger Newschool-Kram ist.
Ja, lustig, ne? Beim Newschool ist es dann nicht anerkannt, das dann irgendwann zu machen, weil es schon so viele haben. Aber beim Oldschool würde ja keiner sagen, ich wollte es dir nicht sagen, aber ein Schiff haben echt viele.
Das ist der Vorteil.
Ja, weil ja ein Schiff. Ja. Beim Traditional willst du natürlich das Schiff und den Anker und die...
Ja, beim New School war, glaube ich, noch Innovation
beim New School wichtig. War Innovation wichtig.
Ja, und, individuell zu sein und sowas.
Küche mit Augen hatten wir schon.
Oh ja. Das habe ich aber gar nicht, solche New School-Sachen.
Habe ich auch nicht.
Nee, ne?
Bist du im Ruhrpott gewesen?
Aber ich war auch Rockabilly gefährdet.
Gefährdet?
Ja, ich war auch Rockabilly gefährdet. Also ich war, wahrscheinlich würde man sagen Rockabilly, aber ich war auch kurz vor Cupcake und Würfel und Pin-Up und so weiter.
Das ist irgendwo Cupcake?
Nee, ich habe nur diesen
Milchshake. Der sieht auch schon sehr traditional-mäßig aus, dem Becher, finde ich.
Ja. Der ist,
ich meine jetzt wirklich quietschy. Mit diesem blurry Hintergrund, wo der Hintergrund dann freigelassene Sterne hat, die dann weiß geblieben sind oder so.
Definitiv der Vorteil vom Traditional ist, wenn du dich daran hältst, dann ist zeitlos, ist ja irgendwie so ein langweiliges Wort, aber so ein bisschen eine Stilsicherheit.
Das stimmt.
Da sieht halt auch Milchshake knackig aus, ne?
Absolut, der ist auch mega knackig.
Auf jeden Fall.
Wie würdest du jetzt, oder hast du jetzt auch, jetzt nochmal nach Sebastian, neue Tätowierer für dich entdeckt, zu denen du, oder Tätowiererinnen, zu denen du gehen möchtest? Oder gibt's noch was auf deiner Uhr, wo du hin willst?
Auf meiner Uhr, lange Zeit hatte ich Angelique Hautkamp. Die finde ich toll, seit Jahren. Da weiß ich wohl gar nicht mehr, wie ich das bei mir wirklich einbauen könnte. Aber die fand ich immer ganz toll. Ansonsten bin ich über Instagram vor 3 Jahren bei Patrick Bates gelandet. European Sun 420, glaube ich, bei Instagram. Der nur so Stick-and-Poke-Sachen macht. Und da habe ich damals erfahren, dass er bei AK war und da tätowiert hat. Und habe ihm geschrieben, ob er kurzfristig einen Termin frei hat. Und dann sagt er, ja, komm vorbei. Ich habe so Angst gehabt. Ich habe Lulu, meine beste Freundin, mitgenommen. Dann sind wir da zusammen hin. Und Patrick ist riesengroß. Der war früher mal professioneller Basketballspieler. Der ist riesengroß einfach. Und der stand da und ich habe mir bald direkt eine Hose gemacht, weil ich so eingeschüchtert war von dieser Erscheinung und weil ich auch so Angst davor hatte von diesem Stick and Poke. Das war was ich unbedingt machen wollte. Es ging mir ganz zusammen um Bilder oder darum, was ich machen lasse. Ich wollte das ausprobieren unbedingt. Das
ist Obwohl du ja jetzt sozusagen schon da ganz viel stark tätowiert warst.
Genau, aber das wollte ich machen und da hat der mich sowas von angefixt vor ein paar Jahren. Vor 3 Jahren war das. Wir haben dann da gesessen und er fragte nur so, also man muss dazu sagen, er sieht auch sehr gut aus und dann hat es war so heiß und hat er sich sein Shirt ausgezogen und ich habe nur noch gesagt, oh mein Gott, was? Puh, weil ich bin überfordert. Und er fragte so ganz lieb, hast du Angst? Ich so, ja, ein bisschen horny auch, aber...
Hast du gesagt, was?
Nein, das habe ich mir verknüpft. Heute weiß er es, aber wir sind inzwischen so ein bisschen befreundet. Wir sind befreundet, glaube ich, kann man sagen. Heute weiß er das. Aber ich war damals, es war ein Feuerwerk sämtlicher Emotionen, das an mir abging. Dann habe ich aber gesagt, ich habe wirklich Angst vor diesem Gefühl. Ich weiß nicht, wie das ist, ich stelle mir das ganz schrecklich vor. Und dann sagt er, nee, ich mache das ganz vorsichtig. Und tatsächlich ist dieses Gefühl bei dieser Art des Tätowierens so fast schon schön für mich, dass ich unbedingt was Größeres von ihm haben möchte. Also auch wirklich von ihm dann, weil das einfach auch so eine, bei uns stimmt die Chemie einfach wirklich super und das war was. Und genau, du hattest nach Tätowierern gefragt. Dann habe ich noch eine Tätowiererin, die aber inzwischen leider in New York lebt. Ich weiß gar nicht, wie sie mit vollem Namen heißt. Sie heißt mit Vornamen Francesca und ist bei Instagram unter Fra Macho und macht sehr, sehr abstrakte Geschichten. Schreibt viele Gedichte, nicht immer in korrektem Englisch, was ihr aber scheißegal ist. Wofür ich sie liebe. Das ist eine ganz tolle Frau. Und die habe ich auch über Instagram gefunden. Und bin dann nach Neukölln. Und dann seitdem sind wir irgendwie immer in Kontakt gewesen. Mhm. Und sobald die wieder nach Europa kommt, bin ich da.
Also du warst noch nicht bei ihr?
Doch, doch.
Ach so, du hast schon
noch bei ihr. Ich habe eine Ananas auf einem Boot oder ich habe Fra, you're my sexy genius. Das hatte sie irgendwie mal so aus Spaß irgendwo aufgeschrieben. Und so, oh ja, bitte, das möchte ich gerne haben.
Aber du bewegst dich weg von dem Traditional.
Was nee, ich glaube, es hält sich noch so die Waage. Okay. Also Traditional mache ich dann tatsächlich mit Sebastian, dass wir dann wirklich planen und dass ich da echt weiß, okay, ich möchte die Fläche so und so nutzen und das soll das und das ergeben nachher. Aber zwischendurch habe ich Bock auf kleine Sachen und da ist gar nicht mehr die Bedeutung wichtig. Das ist mir egal. Die können eine Milchtüte tätowieren oder irgendwie, hallo, wie geht's? Da geht's mir tatsächlich darum, dass es dieser Moment, den du teilst,
ja,
dieses okay. davor, das danach, das, dieses währenddessen, wie man miteinander umgeht, das finde ich super wichtig. Mhm. Und das sind so diese Erinnerungen. Ich habe total viel Quatsch tätowiert auch. Also echt, letztens habe ich mir eine Badewanne tätowieren lassen.
Warum müsste ich eine Badewanne tätowieren? Das sind ja alles Linienarbeiten oder Buchstaben und so, da kann man das ja auch wahrnehmen. Ne? Wenn du jetzt eine 4-Stunden-Sitzung hast, dann nimmst du halt nur Schmerz wahr und da hast du irgendwie auch Spaß. Also kann ich mir vorstellen, Spaß an dem. Oder kenne ich von meinen kurzen Tätowierungen oder was, wie sagst du, Stick-and-Poke-Tätowierungen. Das ist genau so ein überschaubares Schmerzerlebnis und der Rest ist wahrnehmbar.
Was findest du daran, also was du meintest vorhin, dass das fast schön ist? Was findest, also ich habe nur eins, ich kann mich jetzt auch nicht so gut erinnern, wie ich es fand. Es war einfach aufregend und ganz kurzweilig.
Ja.
Bei dir im Jatten das?
Im Jatten?
Im Jatten. Und also genau, aber für dich unterscheidet sich der Schmerz jetzt mal unabhängig von der Länge, dass das eine 4 Stunden und das andere nur eine halbe geht. Mhm. Aber es ist ein anderes Gefühl für dich.
Ja, absolut. Das ist ja, wenn du mit einer Maschine tätowiert wirst, habe ich immer das Gefühl, das ist immer so ein bisschen wie aufgeschlitzt werden. Mhm. Das ist ja, alle reden ja immer von die Tätowiernadel, die man ja einfach nicht kennenlernt. Das ist ja einfach dieses Aufritzen.
Ich finde auch, das ist wie ein Skalpell.
Wie ein Skalpell.
So ein Outline ist wie ein Skalpell.
Genau. Und wenn er das halt eben mit der Hand sticht, ist das halt so, ich weiß nicht, ob jemand von euch früher mal genäht oder gestickt hat. Mhm. Ja, also ich habe das auch noch von meiner Oma beigebracht bekommen. Ne? Also ich kann nicht nähen, weil ich der totale Dorsch bin, sowas. Aber ich konnte auf jeden Fall sticken. Mhm. Und dieser Moment, wenn du mit der Nadel durch den Stoff piekst.
Wo es ein bisschen Widerstand
gibt. Dieses Pack. Ja, so. Ich mag das irgendwie total. Also das soll mir auch bitte nicht zu sehr wehtun. Ne? Also da stehe ich jetzt nicht drauf. Aber diesen kleinen Moment, irgendwie mag ich das. Irgendwie finde ich das so sympathisch. Kann man das so beschreiben?
Hast du überlegt, das mal selber bei dir zu machen? Weil das bietet sich ja an, ist ja sehr überschaubar, wenn man das so sieht.
Ich kann mir nicht mal selber die Beine waxen. Das finde ich nicht.
Du brauchst also nicht einen Rechtschreibfehler auf dem Oberschenkel selber.
Hast du bei Sarah Kaltenhäuser, bei dem Podcast, den wir mit ihr schon hatten, da hat sie beschrieben, dass es, und es ist bei mir so nachhaltig im Kopf geblieben, dass sie sich heute, jetzt zumindest in der Phase jetzt, ist ja noch nicht so lange her, dass wir den aufgenommen haben, aber im Moment ist ihr so geht, dass sie in den Spiegel guckt und nicht mehr so davon überzeugt ist, so stark tätowiert zu sein.
Ich merke es gar nicht mehr.
Okay.
Ich empfinde mich gar nicht als stark tätowiert. Also, eigentlich, wir hatten das damals, als wir die, ich habe so kleine Sternchen an den Augen, als wir das gemacht haben, da wurde ich von einem Freund von Sven Losinski auch
tätowiert. Grüße!
Grüße! mit dem bin ich damals rausgegangen und der fragte mich, das ist schon seltsam, oder? Also wenn man dann im Gesicht die erste Tätowierung hat, das ist schon ein komisches Gefühl, oder?
Also dort hast du es machen lassen?
Nee, ich habe es für Sebastian machen lassen. Ach, genau, und bin an dem Abend aber mit Sven was trinken gegangen. Mhm. Und dann fragte er das und dann habe ich drüber nachgedacht kurz und dachte, nee, also ich habe jetzt das Gefühl, dass es jetzt da, wo es sein soll. Also ich habe nicht das Gefühl, da ist was drauf tätowiert worden, eher da ist was freigekratzt worden. Mhm. Und ich glaube, mit jeder weiteren Tätowierung empfinde ich mich mehr als ich selbst. Und deswegen merke ich das gar nicht. Also ich merke nicht, dass irgendetwas auf mir drauf ist, was andere bemerken könnten tatsächlich. Also mir wird das halt manchmal in der Bahn bewusst, wenn Leute irgendwie gucken oder so, oder auf die Hände gucken oder ins Gesicht. Aber tatsächlich das ist aber genauso, wie ich meine Sommersprossen nicht wahrnehme. Mhm. Das ist, ich glaube, vielleicht kommt man irgendwann an den Punkt.
Das ist damals auch beim Spiegel auch genau gesagt, so, das ist jetzt, ist es da, also endlich ist es da. Das war nicht so, ich gewöhne mich dran, sondern wie so dieses Freikratzen finde ich einen schönen Vergleich. So, oder? Weil ich mir auch einen Kopf gemacht habe, so, was, Schminkchen, Gesichtstätowierung, bist du sicher? Mhm. Und, aber beim Stencil, das hat ja ewig gedauert, diese Sterne wie machen wir die, mit welchen, wie schräg sind die und so.
Genau.
Aber an irgendeinem Punkt hatten wir es dann und dann kam auch so eine Selbstsicherheit, wo ich dann dachte, naja, okay, alles klar.
Genau.
Das kann ich machen oder das kann ich verantworten.
Ja, genau.
Soll das weitergehen?
Im Gesicht? Weiß ich noch nicht. Was ich gerne möchte, sind so 3 Lucky Dots irgendwie. Die soll, habe ich mit Patrick irgendwann mal ausgemacht, dass er mir die macht. Also ich habe ja eh schon Sommersprossen. Also einfach wie kleine Punkte, wie dicke Sommersprossen. Da möchte ich jetzt also rechts auf der rechten Wange 2 haben und auf der linken 1.
Schwarz oder farbig?
Schwarz, glaube ich. Mhm. Ich bin noch nicht sicher. Vielleicht
zeigt genau frontal auf deine Backe. Also Wange.
Mhm. Genau.
Ah, echt?
Da möchte ich die haben. Das soll die sein, glaube ich.
Lucky Dots.
Ja, genau. Und was anderes, glaube ich, wird nicht zu mir passen. Da habe ich keinen. Also diese drei Punkte, die sind gesetzt. Vergessen wir allerdings jedes Mal leider, wenn wir uns sehen. Aber nee, sonst Gesicht.
Mm-mm. Kommt noch am Körper? Kommt jetzt einfach nur sukzessive was dazu? Bis es nicht mehr geht?
Ja, genau.
Ist ja bald erreicht, oder?
Hm?
Ist ja bald erreicht.
Nee, ich bin ja, also Rückseite bis auf Rücken ist ja noch komplett frei. Ach so, da haben wir noch was vor uns.
Liegst du mal auf dem Rücken, deswegen.
Ich fand das spannend. Gestern bei Philipp dieses, das, für den hat der Körper quasi, für den ist ja das nur die erste Schicht tätowiert sein. Jetzt kann man ja nochmal über das alles rübergehen. Und dann kann man nochmal über das rübergehen.
Ja, ich sammle lieber. Vielleicht werde ich glaube nicht, dass ich jemals so voll werde, dass ich über meine Tätowierung drüber tätowiere. Also Patrick macht das zum Beispiel. Der ist komplett dicht gehackt, der ist kaum was frei. Und der macht einfach, die sieht man auch zum Teil gar nicht mehr, die neuen Sachen. Also er tätowiert einfach, um was drüber zu tätowieren. Und
aber dein Ziel ist, schon eine komplette Sammlung zu haben? Oder wie sieht das aus? Hast du Sachen, wo du sagst, oh nee, das spare ich aus, das tue ich mir nicht an? Oder ist der Bodysuit traditional das Ziel?
Ich habe gar kein Ziel.
Ja.
Ich will einfach irgendwie gern so weitermachen. Also es ist total unspektakulär. Klar, ich möchte gerne so voll wie möglich sein. Das fände ich schön. Das, glaube ich, entspricht mir am meisten. Oder meinem Selbstverständnis, mein Vin Diesel Selbstverständnis. Ich möchte so ein zugehackter Autotuner sein. Ja, ich finde das wirklich sehr schön, die Vorstellung. Aber ich glaube, dass es dazu gar nicht kommen wird. Also ich merke auch, je älter ich werde, desto empfindlicher werde ich, desto schmerzempfindlicher werde ich. Ich werde mir niemals die Kniekehlen tätowieren lassen im Leben nicht. Schieße ich mich vorher auf gar keinen Fall. Ja. Solche Sachen werde ich. Ich habe letztens überlegt, ob ich mir nicht mal die Füße machen lassen soll. Und da war ich schon so, weiß nicht so genau. Mhm. Deswegen, ich muss nichts machen. Und alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus. Aber war es, glaube ich. Nein, ich glaube, die ersten mussten sein. Die ersten Tätowierungen, die waren so. Befreiungsschlag für mich und der Rest ist jetzt Bonus.
Also war es Abgrenzung von der Provinz,
damals, wie du vorhin gesagt hast? Damals ja.
Siehst du, das ist die Frage, die ich stellen würde, dass du jetzt nach Berlin gegangen bist, wo ja viele stark tätowiert sind und es jetzt ein bisschen schwierig ist, sich da abzugrenzen, hat es nochmal einen Unterschied gemacht? Also bist du davon gelangweilt? Also, oder weißt du, auf was ich hinaus will? Dieses, sich eben schwer abgrenzen zu können, weil es viele machen? Ein Faktor?
Ich zeige meine Tätowierung halt gar nicht mehr. Also ich habe das früher, als ich gerade frisch nach Berlin kam, da hatte ich das tatsächlich so ein bisschen so dieses mit anderen Mädchen konkurrieren, mit anderen stark tätowierten Mädchen konkurrieren, wenn man so auf Conventions war oder so, die hat mehr als ich, die hat coolere Sachen als ich. Seit 8, 9 Jahren ist mir das relativ wumpe. Also seit 8 Jahren. Ja, das erste Jahr in Berlin war ich noch ein bisschen draufgängerisch war und danach habe ich es wirklich angefangen, nur noch für mich zu machen und ich bedecke mich tatsächlich jetzt gar nicht so bewusst, aber auch im Sommer wirst du kaum was von meinen Tätowierungen sehen, irgendwie. Deswegen bin ich da relativ entspannt. Ich muss mich nicht mehr abgrenzen, mach's wirklich für mich.
Bist du noch motiviert, dich tätowieren zu lassen oder ist es so ein das aber halt noch? Und dann.
Naja.
Das oder gibt es so eine Motivation richtig noch?
Die Motivation ist mal, meine Tätowierer zu sehen.
Okay,
mit denen, also wirklich was, menschlich. Mit denen was zu machen.
Ja.
Das finde ich toll. Und manche Dinge, die wirklich eine Bedeutung haben, die will ich unbedingt. Also, wir sind ewig schon an meinem Bein dran und planen. Und das hat sich auch geändert in der ganzen Zeit. Und das finde ich auch interessant, wie sich so Tätowierpläne auch entwickeln und verändern mit der Zeit. Und deswegen denke ich eh immer, ich überstürze nichts. Ne? Und Jetzt Sven Lusinski, der hat viel bei mir gemacht. Da erinnere ich mich noch dran, als der mir diese Kaffeetasse tätowiert hat. Das war ein Winter, Samstagmorgen. Es hat geschneit, dann habe ich mich in den Bus gesetzt, in den 140er, und bin in sein damals noch neues Studio gefahren. Und da hat er mich dann tätowiert und wir haben Kaffee getrunken. Und es war so mega unspektakulär. Es war einer der schönsten Tage, die ich nie vergessen werde. Ich glaube, das ist diese Motivation.
Mhm. Was sagst du zu diesen ganzen, was sind das, Thesen oder Vorwürfe, dass das halt... Mit dir kann irgendwas nicht stimmen, wenn man sich so stark tätowieren lässt, dann hat man ein Problem, ein
Thema. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube generell, dass Leute, die sich sehr stark tätowieren lassen, irgendwas mit sich rumtragen. Irgendwelche Probleme, Unsicherheiten. Also bei mir war das definitiv so.
Was sind deine Unsicherheiten?
Am Anfang war es, dass ich ein sehr stiller Mensch bin. Nicht so im persönlichen Gespräch, aber in großen Gruppen. Also das fängt für mich ab 4 Leuten an, von denen ich vielleicht einen nicht kenne. Dann werdet ihr mich nicht mehr hören. Ich habe trotzdem eine gute Zeit, ich amüsiere mich trotzdem, ich rede nur nicht. Und das hat mich tatsächlich, als ich Jugendliche war, hat mich das oft sehr unsichtbar gemacht für andere. Und hat auch immer, ich habe immer wieder zu hören bekommen, du sagst ja nichts, ist alles okay mit dir? Und Leute haben mich, glaube ich, als sehr schwach empfunden. Mhm. Und das hat mich immens gestört. Und dadurch, ich glaube, das war so ein bisschen mein Problem. Eigentlich ist das keins. Heute weiß ich, introvertiert sein ist völlig in Ordnung. Damals war es aber ein Problem für mich. Und damit, mit den Tätowierungen, konnte ich da in meinen Möglichkeiten, konnte ich dagegen angehen, konnte ich zeigen, ich bin stark.
Also laut sein.
Ich konnte laut, richtig, genau, ich konnte laut sein durch die Tätowierung, ich konnte stark sein, weil ich glaube, ich bin ein sehr starker Mensch, aber das hat mir halt kein Schwein geglaubt, ich war halt so die kleine süße Maus, die halt immer dabei war, die nichts gesagt hat, und ja, das war so das Ding. Ja, genau. Ich glaube, das trifft es sehr gut. Ich konnte laut sein durch die Tätowierung. Und später war es einfach für mich, dass ich das also sehr, wie ich es am Anfang auch zu Provokationen genutzt habe, so sehr ist es für mich später eine Möglichkeit geworden, wie soll ich das sagen? Also dadurch, dass ich sehr weiblich gebaut bin,
Was feierst du?
Dicker Arsch, dicke Brüste, kleine Taille. Ich bin halt wirklich genau diese kleine Sexmaus, habe ich oft gehört. Ja? Die kleine Sexmaus habe ich tatsächlich relativ häufig in Abwendung gehört. Dadurch bin ich oft... wirklich, also ich bin gegen meinen Willen sexualisiert worden. Ich möchte nicht als sexuelles Wesen inzwischen mehr wahrgenommen werden. Ich möchte das einfach nicht. Es gibt Tage im Jahr, da möchte ich das gerne, kann ich das steuern, dann kleide ich mich dementsprechend, dann fühle ich mich dementsprechend. Im Alltag möchte ich nicht. Dieser Körper, den ich habe, der ist für mich völlig in Ordnung. Der ist super. Ich finde meinen Körper total schön. Aber er gehört eigentlich nicht zu mir. Also er passt nicht zu dem, wie ich mich empfinde. Und umso schwieriger war es für mich aber, dass die Leute eben immer dieses sexuelle Wesen gesehen haben. Einfach dadurch, dass ich Brüste und einen Arsch habe. Und mich darauf angesprochen haben, mich angefasst haben. Und ab einem gewissen Punkt habe ich gemerkt, dass die Leute mich anders angucken, wenn ich stark tätowiert bin. Dass ich das wirklich wie so, man bemüht ja dieses Bild gerne, dieses wie so ein Panzer.
Ich wollte gerade sagen, aber vielleicht ist Panzer klingt so zu, vielleicht so Schutzschild.
Genau, es hat mich geschützt, die Tätowierungen haben mich geschützt vor Blicken. Die Leute haben trotzdem geguckt, aber sie haben anders geguckt. Mhm. Sie haben sich die Tätowierungen angeguckt, sie haben versucht beim Vorbeigehen zu sehen, was steht da bei der geschrieben.
Ja.
Und das war für mich so eine Erleichterung, tatsächlich, weil für mich ist Sommer die schlimmste Jahreszeit. Wenn ich mich, wenn es einfach heiß ist und ich mich luftig kleiden soll, ist es für mich eine Tortur. Ich finde es ganz, ganz schwierig. Und das ist definitiv mein Problem. Mhm. Mit diesem Körper, der eigentlich cool ist, aber nicht dem entspricht, wie ich mich fühle oder wie ich mich empfinde. Und deswegen sind tatsächlich da Tätowierungen auf jeden Fall meine Art, mit den Dingen umzugehen. Und das ist definitiv ein Hau, den ich habe. Und ich glaube, dass das bei vielen anderen, die stark tätowiert sind, auch so ist.
Mhm. Wie würdest du deinen Körper zeichnen oder kreieren, wenn du ihn so kreieren würdest, wie du denkst, wie du eigentlich aussehen müsstest?
Ich hätte keine weiblichen Attribute. Ich hätte...
Also du wärst aber eine Frau.
Ich wäre eine Frau, genau, absolut. Ich hätte
normalen Definition.
Genau, von, was absolut. Eine Frau. Aber ich hätte keine Brüste, kein Po. Ich wäre einfach da.
Androgyn.
Ich wäre androgyn. Ja, das ist das. Aber ich bin so, wie ich bin, und das finde ich gut. Das ist okay. Andere haben weitaus größere Probleme. Natürlich jetzt kein Maßstab, aber ich möchte niemals irgendwie undankbar sein für das, was ich habe. Aber definitiv haben mir Tätowierungen geholfen, da selbstbewusster zu werden, mehr zu mir zu stehen und mir auch den ein oder anderen ungewollten Blick vom Leibe zu halten.
Ja. Passt das mit der ganzen Pornosache zusammen? Also ist dann das Thema Pornografie, Sexualität, alles, was du in den Kolumnen oder was du an Texten schreibst oder auch die Ghostwriting-Sachen, ist professionelle Mimi und hat keine Rückschlüsse oder wenig Rückschlüsse auf das, was du bist.
Doch. Ich bin ein sehr sexueller Mensch. Das definitiv. Jahrelang nicht, weil ich die Pille genommen habe und immer dachte, warum bin ich so? Aber ich hatte halt auf einmal wieder Bock auf Sex. Mhm. Das habe ich ganz lange, ich habe auch in dieser Zeit habe ich immer die längsten Partnerschaften gehabt. Ich habe nie Bock auf Sex gehabt, ganz ehrlich. Also ich habe mich wirklich, es gab Momente, die gut waren, aber im Großen und Ganzen habe ich mich halt ganz, und damals habe ich schon in der Pornoszene gearbeitet. Mhm. Und hatte da natürlich auch Vorstellungen und deswegen fand ich Pornografie für mich so befreiend. Weil ich auf einmal dachte, naja, wenn ich schon mit meinem Freund nicht ins Bett will. Aber das ist irgendwie ganz, ganz geil. So, das konnte ich dann genießen. Das war okay. Und tatsächlich, seitdem ich die Pille nicht mehr nehme, hello again. Es ist alles wieder, wie es mal war, ja, davor. Und das ist mega gut. Mhm. Also, ja, Thema Pille. Ja, möchtest du wieder?
Ist das okay? Ja. Nee, weil Franzi hat genau dieser gleichen Erfahrung gemacht. Die war halt positiv überrascht, wie sie sich ohne Pille fühlt. Und ey, das muss man auch mal sagen,
total,
dass da schon Nachteile gibt und dass das nicht das Normale ist, sondern dass es noch andere Sachen gibt im Jahre 2020.
Richtig. Ja, ich weiß nicht. Ich finde Sex einfach so wahnsinnig spannend. Und ich mach's gerne. Allerdings muss ich dazu sagen, inzwischen möchte ich nur noch guten Sex haben. Also früher habe ich halt wirklich, wenn ich getindert habe, ja, ich habe auch ordentlich gesehen von der Welt, wenn man das mal so sagen will.
Von der Welt ordentlich gesehen.
Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte guten Sex haben.
Qualität statt Quantität.
Filtert man das denn aber jetzt frühzeitig?
Und schreibt das schon rein bei Tinder. Ich möchte guten Sex.
Ich möchte guten Sex haben.
Genau, aber das ist ja eine Selbstwahrnehmung. Da würden ja viele sagen,
oh ja,
das gerne ist mit mir, aber
schlimm. Ja. Wie filtert man das tatsächlich?
Oh, ich will überhaupt nicht auf diese Kolumnenebene rutschen, ne? Aber eigentlich bin ich schon kurz davor. Okay, die fünf wichtigsten Dinge für Frauen. Wie man das filtert. Ob einer gut ist oder nicht.
Warum, ne?
Ist so Zeitschriftenniveau jetzt. Aber
das ist so schwierig, wie du es filterst. Also ich glaube, richtig guter Sex, den... Naja, ich glaube, du kannst nur richtig guten Sex haben, wenn du dich entweder schon ein bisschen kennst und es einschätzen kannst, wie du drauf bist. Und, ja. Oder aber, wenn du wirklich wirklich drauf scheißt und wirklich sagst, es geht mir einfach darum, jetzt mit einem Fremden Sex zu haben. Mhm. Das kann auch total gut sein. Da muss der andere nicht gut für sein. Da geht es einfach um das Erlebnis, da geht es um diesen Nervenkitzel. Ja, was weiß ich, irgendwelche Sex-Dates oder so. Ja, habe ich Freundinnen gehabt, die das lieben. Eine Freundin, die das liebt. Die einfach, der geht es einfach nur darum, mit einem fremden Typen Sex. Und das ist so ihr Ding. Und
also das schon der Fetisch sein. Sozusagen. Ja, genau. Und die Leidenschaft. Also,
genau. Ja, also ich glaube, das kann wirklich gut sein, auch wenn der Typ jetzt nicht gut ist oder wenn du nicht gut bist. Ja, ich glaube, ich finde das ja eh immer schwierig zu sagen, irgendwie jemand ist schlecht im Bett oder so. Das finde ich immer ganz fürchterlich, wenn Leute das sagen, so irgendwie der hat es nicht gebracht im Bett. Und dann denke ich so, nein, vielleicht hat es einfach nicht funktioniert mit euch beiden. Ja, also bestimmt werden über mich ganz viele Leute sagen, ist jetzt hier nicht der Bringer. Aber dann hat es halt nicht gepasst.
Ich habe gedacht, die Sexreporterin und jetzt war das gar nicht
das, krass. Ja, das ist so schlimm mit den Vorurteilen. Alle denken immer, ich bin mega im Bett, ne? Aber bin ich... Ich bin voll okay. Ich bin wirklich okay. Ich möchte da auch irgendwie keinen Druck mehr selbst gegenüber aufbauen. Nee, ich glaube, es kommt einfach auf die Chemie an.
Kannst du was zum Slow-Sex-Thema sagen?
Oh. Weiß nicht.
Nee. Nicht so Fan?
Ich weiß nicht. Ich habe ja so schnell keinen Bock mehr. Also ich bin einfach schnell ermüdet. Also ich mag... Ich bin ein Freund von kurz und schmerzlos. Anstatt, ich fand das immer so schrecklich. Ich rede heute Abend sehr viel über die 90er Jahre. Ja, aber 90er Jahre R&B, da wurde ja auch relativ häufig drüber gesungen, dass man es stundenlang treibt.
Und die Musik war auch so.
Und ich habe immer gedacht, mein Gott, das ist mein größter Albtraum.
Stundenlang
Sex zu haben. Das finde ich ganz schrecklich. Also das möchte ich auch einfach gar nicht. Also gerne immer mal wieder, aber dazwischen möchte ich gern schlafen oder essen oder Netflix gucken. Aber ich mache doch ja nicht 4 Stunden Sex. Was ist denn los?
Echt? Was ist denn los?
Nein. Also wirklich, nein, das ist überhaupt nicht meins. Nein. Also ich weiß nicht.
Okay, das Konzept Slow Sex ist also für dich auch...
Nee, gar nicht. Für mich ganz schrecklich. Mhm. Wie verstehe ich auch nicht.
Um das Thema Tätowierung wieder reinzubringen.
Jetzt noch. Weiß nicht, ob es jetzt noch, ob es jetzt noch Platz hat, aber...
Bevor jetzt gleich die Katzen kommen.
Was wollten wir am Ende machen? Ganz am Ende? Nach Katzen? Wir hatten noch vorhin noch eins. Anal.
Achso, Anal kommt noch und Memes. Wo muss man auch noch rein, habe ich in der Überschrift gesehen.
Memes.
Oh ja, guck mal. Mach Tattoos.
Ja, komm.
Achso, die Überleitung ist...
Erektion beim Tätowierer.
Ja, so zum Beispiel, genau, ist das eine Sache, wo du sagst, Tätowieren ist komplett entsexualisiert, weil es tut weh und weil du vorhin meintest, der Basketballspieler...
Patrick,
also, heißer ja. Typ und so. Ist das so eine Sache, wo du sagst, voll interessant, könnte ich mir vorstellen? Oder ist es so, oh mein Gott, mega schwierig wäre das? Also es kommt natürlich auf den Typen an, aber
klar machst du das. Und auf die Stelle, wahrscheinlich. Stelle,
ja. Ist das ein Szenario, wo du sagst, voll interessant? Oder so, oh Gott, gar nicht. Ich habe andere Probleme.
Doch, ich kann mir das schon vorstellen, dass das heiß ist. Aber es kommt halt wirklich auf die Stelle an. Also ich glaube, ich würde nicht erregt sein können, wenn mir jemand den Fußrücken tätowiert.
So eine 5 Stunden Rückensitzung vergeht dann.
Das ist vorbei. Dann, ich überlege gerade. Doch, ich kann mir das schon ganz spannend vorstellen, vor allem, weil du ja auch je nachdem, wo du dich tätowieren lässt, ja auch immer oder relativ häufig ja auch eine gewisse Art von Nacktheit und Intimität eine ganz große Rolle spielt. Das kann schon heiß sein.
Deswegen, weil ich hatte jetzt auch schon mit Kollegen so, dass dann gibt es das eine Lager, sagt, ich bin mega professionell, ich gucke da nirgendwo hin, ich fasse nur das an, was nötig ist. Und andere Leute sagen, ich bin nicht dran, es fühlt sich gut an. Und andere Leute sagen, auch mir scheißegal, wie die Kundin sich fühlt, es fühlt sich für mich gut an.
Ja. Die sollten jetzt mal kurz überdenken, ob sie das weiter so...
Ich hatte mal einen Tätowierer, der hatte tatsächlich eine Erektion beim Tätowieren. Aber ich habe das dann angesprochen. gefragt, was das da ist.
Obwohl das wusste, was es ist.
Ja, aber ich wollte es nochmal hören. Dann hat er ganz süß aber gesagt, dass mir das total leid täte. Und es war halt irgendwie im Sommer und ich hatte echt kaum was an, keine Ahnung. Und das ist einfach... mechanisch quasi gewesen. Der konnte da gar nichts für. Und wir kamen uns halt einfach sehr nahe dadurch, durch die Stelle, die er mir tätowiert hat. Und war dann so, es tut mir so leid, es kann er nichts dran machen. Mhm. Und das fand ich dann aber auch wieder okay. Er hat sich dann entschuldigt, er hat nichts gestartet. Und dann war ich okay damit. Mhm. Mit einer Erektion tätowiert zu werden.
Das ist dann nicht so, dass du sagst, oh, Feminismus, voll, ich bin diskriminiert worden und es gibt ja jetzt, gut, es gibt auch einen Unterschied, wie man damit umgeht, aber solange das locker zu klären ist.
Ja, wenn ich die Leute kenne, bin ich sehr, sehr tolerant. Dadurch, auch durch die Arbeit an Pornosets, ist man einiges gewohnt.
Das ist so lustig, du bist so voll, das ist so alles schon so ein Paradigma, ne? Also ja, eigentlich...
Paradigma?
Ja, dann schon so ein Paradigma, so also ein Dilemma. Mhm. Also ne, ein Gegensatz. Also
ach so,
einerseits ein bisschen ja, zu oft sexualisiert worden, ein bisschen zu oft vielleicht angekrapscht worden, gleicher, aber dann in der Pornoszene tätig, gar nicht so mit dem weiblichen Körper identifizieren können. Und trotzdem irgendwie...
Ich bin ein wandelnder
Widerspruch. Sexgegenspruch, Gegensatz.
Total, ja. Aber ich glaube, das ist auch einfach, weil dieses Thema...
Vielleicht ist es auch sehr logisch einfach, dass das passiert ist.
Also, ja, ich glaube, es bedingt sich alles irgendwie. Und ich glaube, gerade Sexualität ist ja für die meisten Leute total widersprüchlich. Mhm. Das ist ja einfach auch... Sexualität ist ja auch so komplex und du kannst das ja auch gar nicht greifen. Und wenn du dann irgendwie vielleicht herausgefunden hast, ja, wie, was weiß ich, als Teenager, wie funktioniert mein Körper? Mag ich den überhaupt? Bin ich okay damit? Möchte ich irgendwas ändern? Oder wie empfinde ich das? Dann kommt plötzlich noch die Sexualität dazu. Und da musst du auch wieder herausfinden, mag ich das, was da passiert? Worauf stehe ich? Wo sind meine Grenzen? Und ich beglückwünsche alle Menschen, die da einen relativ einfachen Weg gefunden haben. Für mich war das eben nie leicht. Mhm. Auch dadurch, dass diese, du sagtest gerade, dieses Angrapschen, das ging bei mir als Kind los tatsächlich. Ist eine meiner frühesten Erinnerungen, von einem fremden Mann im Freibad angefasst worden zu sein, zwischen den Beinen. Und deswegen war Sexualität war immer ein ganz schwieriges Thema für mich. War auch die ersten Jahre nichts Schönes. Mhm. Ich habe das gemacht, weil man es machen musste irgendwann. So, weil man es sollte. Und deswegen habe ich das gemacht und hatte überhaupt keinen Spaß daran. Und habe mich dann aber wirklich so damit auseinandergesetzt, dass ich glaube, dass meine Sexualität heute zwar sehr, also meine Sexualität ist super simpel, aber der Weg dahin war extrem verwinkelt und ging über 1000
Stationen, sozusagen, guten wie schlechten.
Ja, absolut. Und aber deshalb, genau weil es diesen Weg genommen hat, glaube ich, bin ich heute so damit im Reinen, dass ich auch sagen kann, ja, es passt an manchen Stellen nicht. Ich bin im Schlafzimmer und wenn ich mit jemandem bin, dem ich vertraue und mit dem ich Sex haben möchte, dann bin ich ja ein total anderer Mensch. Mit dem zeige ich mich ja. Mhm. Dem möchte ich dann auch alles zeigen. Und auf der Straße bin ich ein extrem privater Mensch. Ich möchte nicht, dass Leute mich sehen, wie ich unter meinen Kleidern aussehe oder so. Ja. Oder auch auf Instagram. Ich zeige ja immer mal wieder was, aber ich spreche zum Beispiel ganz selten über private Dinge. Also manchmal schreiben mir Leute, du bist so positiv, du schreibst mir so schöne Sachen und ich denke so, eigentlich schreibe ich meistens nur so ein Emoji unter ein Spiegel-Selfie. Ja. Also da, ich glaube, man hat so viele Schichten und Facetten und gerade im Bereich Sexualität, Körperlichkeit, das musst du finden. Und du kannst dich damit auseinandersetzen und deinen Weg finden oder du kannst jetzt sagen, naja gut, ich mach das halt. Das musst du völlig rausfinden.
Als selbsternannte Feministin, wir haben darüber vorhin kurz schon mal gesprochen, findest du es okay, sein Insta-Fame als Tätowiererin über Optik zu pushen? Wir haben nämlich eine spannende Nachricht bekommen mal von einer Hörerin, genau, dass sie findet, dass wir das Thema nicht offen genug besprechen. Jetzt bist du vielleicht die Richtige dafür, um das offen genug zu besprechen, weil sie findet es total okay, man darf Tätowiererin sein und sein Profil trotzdem quasi pushen oder auch ergänzen, weil man eine schöne oder eine gut aussehende Frau ist, die auch noch sich zeigt.
Absolut.
Würdest du das befürworten?
Total. In den sozialen Medien, wir stellen uns alle selbst dar, darum geht's. Es geht auch darum, dein Business zu promoten, wenn du Tätowierer bist oder was auch immer, Fotograf, Schreiber, dies, das, Designer, was auch immer. Und wer bin ich denn zu bewerten, wie sich jemand darstellt und ob das erfolgreich ist oder nicht? Also, wenn eine Frau sagt, ich habe ein hübsches Gesicht, ich bin fotogen oder ich habe einen schönen Körper, ich möchte den zeigen. Dann hat niemand etwas dazu zu sagen. Keine Feministin, kein Mann, niemand. Es ist ihre Entscheidung. Mhm. Ja, wir sind alle keine 8 Jahre mehr alt. Diese Frauen wissen sehr genau, was sie tun. Und dann machen sie das. Und ich finde das auch mal ganz schwierig, weil das bei Frauen immer direkt so negativ belegt ist. Mhm. Sie nutzt ihren Sexappeal.
Genau. Also das ist ja auch der Vorwurf aus der männlichen, Tätowierer. Szene dann dieses, ja, wir wissen ja alle, warum sie 100.000 Likes hat. Sie hat halt auch jede Woche ein neues Bild von sich drin.
Das ist aber das
Problem. Und das Problem. Hat sie nicht wegen ihren Tätowierungen, so der Vorwurf.
Ja, ja, genau.
Sag mal, würde das andersrum auch funktionieren? Also wäre ein Tätowierer interessanter, wenn er regelmäßig oberkörperfrei, also für euch jetzt beide?
Oder ist das generell, wenn er Bilder von sich postet, natürlich. Das ist aber genau der Unterschied, der ja gemacht wird. Frauen wird ja immer unterstellt, sie machen das, was sie machen, aus dem Grund, anderen gefallen zu wollen oder davon zu profitieren in irgendeiner Form. Das wird bei Männern ja nicht gemacht. Wie vielen Männern folge ich auf Instagram, die jeden Tag 10 Selfies raushauen, die natürlich nicht jetzt hier so platt irgendwie vom Spiegel im Fitnessstudio stehen, sondern die sich sehr genau zu inszenieren wissen. Sehr genau. Da sagt keiner was. Das ist halt ein Mann. Der nutzt nicht seinen Sexappeal, der stellt sich nicht mit seinem Sixpack irgendwie von Spiegeln. Bei Frauen ist das anders. Frauen haben aber eine andere Körperlichkeit. Gerade auch, ich würde mal behaupten, gerade auch Frauen in der Tätowierszene, das sind Frauen einfach, die sich sehr ja auch mit sich, mit ihrem Körper beschäftigen, wie wahrscheinlich jeder Mensch, der sich stark tätowieren lässt.
Ja.
Und vielleicht fühlt sie es einfach in dem Moment und postet das dann. Wenn ich gerade mein Essen fühle, dann mache ich ein Bild von meinem Essen und poste das. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich damit etwas bezwecke. Wenn du natürlich merkst, es funktioniert und du bekommst Follower dadurch und kannst so dein Business promoten, dann mach das doch. Das ist aber ein Vorwurf, der Männern einfach nie gemacht wird. Und ich möchte einfach behaupten, Männer machen es auf eine andere Art und Weise. Ich frage mich auch immer, wer definiert, was sexy wirkt auf die Leute. Ich würde zum Beispiel null sexy finden, wenn jetzt, ein Tätowierer, den ich mag, irgendwie da, keine Ahnung, blank zieht. Das würde mich jetzt nicht ansprechen. Aber wenn er eben beim Tätowieren zum Beispiel aus einem guten Winkel
hübsch fotografiert
aussieht, und sieht hübsch aus, das finde ich mega heiß.
Ja,
das ist ja auch, einfach dieser... dieser Moment, und es ist doch alles einfach, es geht doch nur um die eigene Wahrnehmung. Wenn ich mich in diesem Moment so sexy fühle oder schön, begehrenswert, dann kann ich das posten. Und generell finde ich, jeder, der ein Business hat, weiß, dass du einfach alle Mittel nutzen musst, um das Business nach vorne zu bringen. Das werde ich niemals verurteilen, solange sich das natürlich in einem legalen und moralisch vertretbaren Rahmen bewegt, werde ich doch niemandem zum Vorwurf machen, dass er die Möglichkeiten, die er hat, nutzt, um sein Business zu promoten. Dann sollen die Typen doch einfach mehr Selfies posten, ganz ehrlich. Ich möchte keine Männer angreifen, überhaupt gar nicht, das ist mir ganz wichtig. Tatsächlich kriege ich oder habe ich auch solche Vorwürfe bekommen, auch eher von Frauen. Ja, also ich denke mir immer, Leute, macht halt euer Geschäft groß. Guckt halt, was funktioniert, und macht es. Aber pisst anderen Leuten das halt nicht ans Bein, weil die sich gefunden haben oder ihre Art der Selbstvermarktung oder vielleicht zwischendurch einfach mal denken, oh, ich sehe voll süß aus. Poste ich.
Genau, ich bin auch der Meinung, man sollte sich dann, also wenn man das Thema schon auf dem Tisch hat, dann überlegen, was kann ich damit machen, und dann einfach mehr selber produzieren oder seine Variante machen, anstatt zu richten aus dem Publikumsperspektive, einfach selber aktiv werden. Und dann sieht man ja, was funktioniert, was nicht, und kommt ja oft in dieselben Problematiken. Dann kann man mitreden, aber so als stiller Beobachter und Kritiker finde ich auch mal dünne.
Was passiert denn bei dir, wenn du ein Foto von dir postest? Kriegst du Nachrichten oder andere Nachrichten dann? Okay. Nö. Also jetzt auf die Bilder oder Videos?
Die Bilder sind ja für mich auch nur so zum Transportieren. Also ich habe am Anfang selber Fotos von mir gemacht, festgestellt, okay, ich bin nicht der Selfie-Typ und ich kann das auch nicht. Oder ich bin auch nicht so fotogen, dass ich das rechts oben. Und habe dann professionelle Fotografen gefragt. Und da finde ich spannend, dass ich ja eine Perspektive von dem Fotografen bekomme, wie er mich sieht. Oder das war nochmal so ein, das finde ich schon künstlerisch, wie ich reflektiert wäre, und aber es ist nur ein Transportmittel für den Text darunter. Und auf den Text nehmen die Leute schon, also da nehmen die Bezug drauf, aber ich weiß nicht, ich bin nicht der Typ, dem man schreibt, ey, du siehst richtig gut aus oder sowas. Das weiß ich nicht, die beziehen sich auf den Text. Aber ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass, wenn ich jetzt einen seriösen Text habe, dass dann da kein Foto dazu sein kann, sondern, oder dass ich mich da verkaufe oder so. Sondern für mich ist es sowieso schon dieses, das kostet auch ein bisschen Mut, so ein Foto zu veröffentlichen, weil man ja auch da irgendwie sich angreifbar macht oder nicht angreifbar macht, aber weil man sich halt irgendwie einfach zeigt. So. Mhm, ja. Ich kann natürlich mich auch immer hinter der Tattoo-Maschine verstecken oder hinter dem Kunden, aber für mich hat das schon Überwindung gekostet. Da bin ich natürlich auch ein bisschen stolz drauf zu sagen, hier, könnt ihr gucken, so hat das der gemacht.
Mhm. Ich finde, du bist auch sehr fotogen.
Ja, du musst mal die Fotografen fragen, die mit mir eine Sitzung gemacht haben. Wenn ich fotogen wirke, dann ist das eine harte Arbeit.
Ja.
Mhm. Also ich habe das mit meinem Kollegen Matthias, früher war das immer so, da hatten wir Shootings zu zweit und es war immer so, dass mit Polly war übrigens das Gleiche, bei ihm war alles immer cool und er stand einfach natürlich, der hat keine Hose gemacht, sah gut aus, top, hatte auch weiß nicht, keine extra Klamotten. Und bei mir wurde, Sebastian, mache das. Sebastian, kannst du das T-Shirt? Sebastian, ist nicht so ernst. Es war immer nur Sebastian. Ne?
Ja, kenn ich.
Und das und dann ist schon so, deswegen ist es auch eher harte Arbeit, die ich stolz präsentiere, als so, ey, guck mal hier. So, ne? Das ist schon eine Überwindung auch, eine Herausforderung.
Man macht sich ja auch angreifbar damit. Mit jedem Bild, das du von dir persönlich postest, machst du dich einfach angreifbar. Und ich finde es immer sehr schwierig, da zu schreien, was macht die da, was soll das? Ja, dann mach's doch besser. Mhm. Dann finde doch deine eigene Art, dann unk doch nicht rum. Und sei so negativ, das bringt keinem was. Sondern dann lass die Frau, sie ist eine Frau, sie ist ein anderer Mensch, sie ist nicht du. Und da hört das, an dem Punkt macht es keinen Sinn, jemandem vorzuwerfen, die Art, wie er sich präsentiert oder wie er sein Geschäft einfach promotet.
Mhm. Ja, genau. Die Frage, was hat das mit mir zu tun? Okay, ich reg mich über die auf. So jetzt, und dann wieder zurück. Der Auslöser ist ja okay. Ist ja auch
klar, scheiße. Weil du es nicht machst. Ne? Ja. Ist ja wahrscheinlich, der Reflex ist natürlich,
ja, genau. So Spiegel oder sowas.
Aber ich würde es mich nicht trauen oder ich würde es nicht machen. Oder ich stelle mir doof vor, so meine Follower zu akquirieren.
Ich finde es auch gut, dass Leute das, also ich will das auch nicht, dass es so eine Zensur ist, dass man sowas nicht klar ist, sondern dass die Leute aufregen, dass sie es scheiße finden, dass es mal rausgesagt wird, aber dann nicht weiter rumhacken, sondern zurück sich gehen, überlegen, Selbstreflexion. Und dann ist es ja auch ein sinnvoller Auslöser.
So. Absolut.
Aber mir fällt gerade auf, wenn ich jetzt, sag ich mal so, das letzte Foto von dir, wo meine Tätowierung zu sehen ist, da ist ja viel Haut zu sehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich auf einem Foto noch mit viel Haut bin, zumal mein letzter Fotograf hatten wir auch ein Foto oberkörperfrei, wo ich frontal, sehr maskulin und ich bin irgendwie in so eine aggressive Stimmung gekommen und es sieht super dominant und männlich aus und er war vollkommen begeistert, wie ich rüberkomme, die Tätowierung so, wo ich schon gesagt habe, oh fuck, also das ist schwierig, also sehr männlich, dominant, nackter Oberkörper, ich verstehe, dass das gut aussieht für dich so, aber das kann ich nicht bringen, also das ist mir einfach zu sehr aus meiner Komfortzone, dann lieber T-Shirt zurückgezogen, schwarzer Rolli oder sowas. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, ob das für andere vielleicht super leicht ist, aber sich halbnackt zu zeigen, wäre für mich nicht leicht und dann eher Respekt für die Mädels, die es machen oder für die Jungs, die es machen.
Mhm. Finde ich auch. Ich finde es eben auch schwierig, dieses jemand, der extrem viele Follower hat und das zum Teil vielleicht durch freizügige Fotos erreicht, das spricht ja immer noch nicht gegen seine Tätowierkunst.
Genau, aber das ist schnell da. Ist es dann abgesprochen, also dass es demjenigen abgesprochen wird, dass da auch viele Follower oder viele Likes durch das Künstlerische gekommen sind?
Das, naja, wie gesagt, das ist einfach, dann betreibt die Person einfach bessere Werbung. Das ist das ganze Ding. Und wenn jemand ein schlechter Tätowierer ist, kann man das auch sagen. Aber wenn jemand wirklich ein guter Tätowierer ist und aber das Ganze pusht mit freizügigen Fotos, die halt einfach ankommen, das finde ich wirklich dumm. Also dann wirklich zu sagen oder dann dieses die Kunst oder das Handwerk dann so runter zu quatschen, wer jemand ein bisschen was zeigt, das ist doch dumm. Also da muss man noch ein bisschen nachdenken, oder?
Zumal es auch keine Auswirkungen hat, weil die Leute, die dich liken, weil du halb nackt irgendwo rum, die kommen auch nicht zum Tattoo-Termin. Die wollen das Produkt, also die wollen das Foto haben und dich irgendwie mit deiner Attraktivität drin haben. Das sind nicht deine Kunden. Ja. Und dementsprechend spricht deine Tattoo-Arbeit immer für sich und zieht dann deine Kunden an. Sonst kannst du vielleicht gut T-Shirts verkaufen oder so, weil du eine große Reichweite hast oder weiß auch nicht, was man mit der ganzen Reichweite immer soll. Ne? Also eigentlich glaube ich, wenn du lokal gute
Stammkunden... Du reist ja eh nicht.
Was?
Du reist ja eh nicht, zum Beispiel.
Ich reise nicht?
Reise.
Also reisen.
Du reist nicht.
Genau, also muss man auch gucken, warum...
Also wie viel Reichweite brauchst du für Kanada und Co., keine Ahnung, ohne dass die jemals bei dir aufschlagen? Ja, also deswegen. Selten, sozusagen. Aber ist dir das wichtig, im Vorfeld, bevor du einen Tätowiererin ausgewählt hast, Fotos zu sehen? Würdest du schon gern sehen, wie der aussieht, diejenige?
Nö, das ist mir egal. Also das ist eine nette Zugabe, wenn ich weiß, mit wem ich es da zu tun habe. Bei Francesca, also Fra Macho, wusste ich zum Beispiel nicht, wie die aussieht. Aber das ist ja auch wurscht, finde ich. Da geht es ja wirklich dann um die Bilder und alles andere. Ob das jetzt passt oder nicht, das erfährst du ja durch Nachrichten. Oder wenn du dich dann eventuell zum Vortermin irgendwie triffst. Oder so. Aber generell gucke ich einfach gerne Bilder von schönen Menschen an. Ich mag das. Also die müssen nicht nackt sein. Wie gesagt, Erotik ist viel mehr als irgendwie seinen Arsch in die Kamera halten. Und ja. Genau.
Ich wollte nochmal. Ja. Sag
mal. Was denn?
Ich habe jetzt überlegt, ob ich nochmal. Ich fand in diesem GQ-Interview diese. Ich weiß jetzt aus dem Zusammenhang, aber diese.
Ich habe es gesehen.
Ey, und die sich schon anhört.
Was?
Die sich von der Melone abbeißen. Oh, warte ganz kurz. Fürs ASMR.
Ja.
Weil ich doch eigentlich hauptberuflich Sex-ASMR-Profi wäre.
Warum, was ist das jetzt für eine Stellung oder
jetzt
für eine Technik?
Jetzt müssen sich alle die Kopfhörer aufsetzen. Erstmal.
Okay. Klar. Soll man wissen, dass es eine Melone ist oder soll man sich das anders vorstellen?
Ich kann mir das vorstellen. Ich find's geil.
Finde ich gut, ich möchte so einen Podcast machen. Ja, mach doch mal so einen ASMR-Podcast.
Würde ich auch gerne machen. Ich muss Mimi nachher auch noch meine ganzen Ideen präsentieren, damit die Sexkartin endlich bewerten kann.
Okay.
Ja. Okay, ja. Mach erst mal weiter, was du fragen wolltest.
Ich habe in der Vorbereitung mir dieses Interview durchgelesen, weil ich normalerweise nicht Männermagazine lese. Aber
ist ja ein Fashion-Magazin, ne?
Also Fashion, das ist ja, da bin ich ja noch weiter entfernt. aber ich fand es ganz interessant, dass du mir das diese, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, obwohl liest ja jetzt nicht jeder gleichzeitig den Blog und die Sprüche, die man als tätowierte Frau nicht hören will und was man stattdessen hören will. Das fand ich so, weil ich glaube, wenn ich jetzt es passiert mir auch, wenn ich zum Friseur gehe und ich mache irgendeinen Witz oder so, dann denke ich auch so, geil, ich bin der Erste, der
lacht.
Und anhand des Blickes, oh scheiße, stimmt, das hören wir bestimmt öfters und fand ich ganz spannend. So, vielleicht willst du da nochmal...
Ja, untätowierter Mann steht auf tätowierte Frau. Das ist etwas, was ich bei Tinder häufig erlebt habe. Und das ist immer... Also tätowierte Frauen sind ja auch so ein Fetischobjekt für viele. Und
gibt es auch als Kategorie, ne?
Ja, genau, so als Porno.
Porno-Kategorie.
Genau. Und die sagen, also alle, die ich kennengelernt habe oder auf die ich mich so nachrichtentechnisch eingelassen habe, da kamen halt immer dieselben Sprüche. Es war halt, also so, ja, steht glaube ich nicht mehr in dem Artikel, da steht halt, die sagen halt immer, oh, ich finde es total schön, wenn jemand so tätowiert ist. Mhm. Also ich selber habe da, ich wollte es auch immer machen, aber ich wusste nicht so genau, was. Und das alles völlig legitim. Aber das sagt halt jeder. Das habe ich in Berlin jetzt 20 Mal gehört, glaube ich. Und das ist irgendwie noch ganz süß. Aber dann kommen halt solche Sachen wie, na, wo bist du denn sonst noch so tätowiert? Ja, oder eine Freundin sagte, sie wurde mal angemacht mit dem Spruch, boah, ich wünschte, meine Frau wäre so geil tätowiert wie du. Sie so, wow, okay, gut. Ja, der Nächste. Sowas. Oder wenn du ausgehst, sind das häufig, habe ich die Erfahrung gemacht, untätowierte Männer, die dich mal schnell ankrapschen. Hm. Ja, einfach die so dann so drüber streichen und dann sagen, boah, ich wollte immer mal wissen, wie sich das anfühlt. Ja. Und
als ob man so Blindenschrift.
Als wärst du so ein Probierhäppchen irgendwie so, weißt du, so, hier, kommt doch alle. Ich bin halt da. Mhm. Das wird sehr häufig gemacht. Und, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, was war ich denn da? Was war denn
da? Kann ich mal deine Tätowierung ablecken?
Kann ich mal deine Tätowierung ablecken? Auch irre. Oder du hast doch das Dekolleté nur tätowiert, damit man dir auf die Titten glotzt. So eine Sprüche. Ja, ganz, ganz schlimm. Also da habe ich auch Followerinnen bei Instagram mal befragt zu ihren schönsten Anmachsprüchen, die sie so gehört haben. Also irre. Mhm. Das ist. Und ich finde es halt auch schwierig, wenn du dann merkst, dass du nur so ein Sexobjekt wärst. Mhm. Was eben auch gerne kommt, was ich häufig gehört habe, ist so ein Spruch wie. Dass du als tätowierte Frau oder generell als tätowierter Mensch ja auf Schmerzen stehst,
ja.
Und devot bist, generell per se, weil du lässt dich ja tätowieren und erträgst diesen Schmerz mit viel Freude. Mhm. Und ich denke halt immer so, nein, das ist nicht so.
Mythos.
Ja, absolut. Und
aber ist das wirklich ein Mythos?
Ich glaube, es ist schwer, das für alle Frauen gleichermaßen zu beantworten.
Ich glaube, es ist ein Mythos. Also, es ist ja jetzt auch nicht jeder. Ich weiß es nicht. Ich finde das ganz schrecklich, irgendwie, das Thema. Ich bin mal auf so einer Party so blöde angebaggert worden von der männlichen Begleitung eines halb Prominenten. Und der war sehr betrunken, dieser Typ. Nicht der Prominente, sondern sein Freund. Und der sagte mir dann, das würde ich mir gerne so richtig übel durchnehmen, so richtig hart, und ich würde dir gerne so richtig wehtun. Wo ich schon so da stand. Meinem Sektchen und so dachte, bitte was? Hä? Und er war so, hat so richtig Gas gegeben und meinte so, naja, aber du stehst doch da drauf. Also wenn du dich hier so tätowieren lässt, dann stehst du da so, das ist richtig hart, Chris. Also das war wirklich...
Aber ich fand auch interessant, was du das die Alternative mal... Also das so wie ich beim Friseur nicht weiß, dass das jetzt gerade der Spruch ist, könnte man, also vielleicht interessant für Männer zu hören, was dann angenehm für dich wäre, wenn man dich kontaktieren möchte.
Ja, ich wollte ja nicht so negativ sein und habe dann zum Schluss gedacht, naja, was kann man jetzt Männern raten, die wirklich tatsächlich Interesse an tätowierten Frauen haben? Und mein Rat ist da einfach, also ganz normal reden, schreiben und ja nicht die Tätowierung erwähnen. Nee, ich finde schon, wenn man jemanden anspricht, dann darf man auch ruhig noch ein bisschen die Kontenance wahren. Mhm. Da muss ich nicht direkt sagen, pass auf, so geiler Kat Von D-Verschnitt. So, ich würde dich mal richtig gerne wegmachen. Und du musst auch nicht direkt ankommen mit, ja, willst du das, also hat das irgendwann mal ein Ende? Irgendwie weißt du, wie du damit aussiehst, wenn du älter bist? Das ist auch so eine Art von Mann, die meint mit diesem Mansplaining, mit ein bisschen Belehren direkt zu beginnen.
Ja, kennst du das Mansplaining? Das ist ein ganz neuer Begriff, Sebastian.
Aber ich mach's täglich, wusste aber nicht.
Ja, nein, du machst das aber nicht.
Was ist das nochmal? Ich hab mal hier nicht zugehört.
Da sind so Männer, zum Beispiel hatte ich mal auf einer Party, da haben wir über meinen Job geredet in der Pornoszene und haben ein bisschen erzählt. Und dann lehnte dieser Herr sich zurück und sagte, naja, Frau Erhardt, also ich weiß nicht, ob Sie da so wirklich Firmen sind. Ich kann Ihnen aber gerne mal ein bisschen was über die Pornoszene erzählen. Dieser Mann guckt Pornos. Das ist die einzige Verbindung, die er zur Pornoszene hat. Aber er als Mann.
Ach so, jetzt.
Er als Mann fühlte sich mehr in der Position, über Pornos fachsimpeln zu können, als ich, die Frau, die seit 10 Jahren in dieser Szene arbeitet. Und das hast du halt ganz häufig. Tatsächlich die Frau, die diesen Begriff geprägt hat, ich habe den Namen vergessen, die ist darauf gekommen, weil sie darüber ein Essay geschrieben hat oder ein Buch, das weiß ich nicht mehr genau, und hat sich mit einem Mann unterhalten, der dann mit ihr über dieses Buch reden wollte und ihr das Buch erklären wollte, über dieses Essay. Und sie sagte, ich habe es geschrieben. So.
Ja.
Und sowas halt.
Also,
Männer kennen die Welt.
Und das, genau.
Männer kennen die Welt.
Ungefragterweise und unnötigerweise.
Genau, und die kommen dann halt an und sagen, das ist so eine ganz komische Masche, irgendwie so Frauen direkt einnorden zu wollen, direkt zu sagen, pass auf, mein Kleines, der Papa kommt jetzt hier hin und erklärt jetzt mal, wie das läuft. Und die sind dann gerne so, dass die sagen, voll schöne Tätowierung, aber ist schon krass, oder hast du so Probleme oder so? Ne? So, also wenn ihr mich jetzt nach meinen Problemen fragt, ja, dann finde ich das völlig okay, aber wenn das irgend so ein Otto auf Tinder macht, so entschuldige bitte, das finde ich nicht gut. Also einfach ganz normal mit der Frau reden, sagen, ey, deine Fotos haben mir gefallen, oder ey, kennen wir uns? Keine Ahnung, wie man sich so anspricht im echten Leben. Da bin ich raus. Aber einfach ganz nett fragen, den Menschen sehen und nicht die Tätowierung.
Das war geil. Keine Ahnung, wie man sich im echten Leben anspricht, da bin ich raus.
Ja, wirklich.
Du meinst im analogen Leben?
Ja.
Ja. Ja. Oh, ich wollte meinen Sprung jetzt, den Sprung machen.
Springen,
ich bin auch gerade nicht hingekriegt. Was war dein letztes Augenzu- und Durcherlebnis?
Mein letztes Augenzu- und Durcherlebnis? Tatsächlich, als ich mir die Badewanne habe tätowieren lassen, vor 2 Wochen.
Warum?
Weil es so weh getan hat.
Ach so, die ist so wegen dem Motiv.
Hier.
Ja.
Nee. Die ist hier direkt zeigt auf die Rippe. Rücken. Und es war schon spät abends und ich war sehr müde. Und ich muss zum Tätowieren ausgeruht sein. Ich mache es gerne morgens, damit ich ein bisschen fitter und ertrage das besser.
War das bei Patrick? Nee, bei der Francesca.
Nee, das war bei jemandem, den ich so kennengelernt hatte, irgendwie, mit dem es irgendwie cool war, und der tätowierte. Und dann habe ich gesagt, ja, du mach doch.
Ah, okay.
Ja, seine spontane...
Kein Tätowierer.
...Aktion. Nee. Also ein Hobby-Tätowierer. Ich will die Badewanne.
Die liebt man sicherlich besonders.
Dann habe ich auch so beim Tätowieren gedacht, eieiei, was hast du gemacht? Aber ich habe das durchgezogen. Und das war mein letztes vor 3 Wochen.
Und sieht die schön aus?
Ja. Sie sieht wirklich schön aus. Sie ist nicht verlaufen und gar nichts. Sie sieht wirklich hübsch aus. Aber währenddessen habe ich gedacht, ich sterbe.
Sebastian, hast du noch was du Mimi fragen möchtest? Sonst drücke ich auf die große Taste hier.
Ich überlege gerade, wir sind vollkommen von Tätowierung abgeschweift.
Aber immer mal wieder zurück.
Aber immer mal wieder zurück.
So ist es ja auch. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung. Und das war Mimi Erhardt.
Fühlst du dich denn eigentlich...
Fick dich. Was ist los?
Ich bin langsam einfach.
Ja, das war halt schon. Das war eine,
du hast ja vorhin gesagt, hast Ende. Du noch was? Und seitdem läuft der Prozess.
Und in diesem Moment des Prozesses
hast du den unterbrochen.
Gut, bitte.
Hast du dich denn so dargestellt, wie du. Also, möchtest du noch was ergänzen? Oder sind so. Ist es deine Vorstellung gewesen? So?
Nee, irgendwie nicht. Also es, aber ich bin positiv überrascht worden. Nein, ich habe tatsächlich gedacht, es würde sehr viel strikter um Tätowierungen gehen. Und ich war auch ein bisschen aufgeregt, weil ich auch zum Beispiel Francescas Namen nicht mehr wusste. Und den ganzen Namen nicht mehr wusste. Ich habe halt wirklich gedacht, es geht hier mehr um Tattoo-Fachwissen. Und bin sehr froh, dass es nicht darum ging. Und nein, ich fand es super spannend. Das waren noch viele Sachen, die ich gar nicht so, die ich vielleicht jetzt gerade tatsächlich bewusst zum ersten Mal so laut ausgesprochen habe, was für mich ganz spannend war. Ihr macht das schon ganz gut. Doch, wirklich.
Aber das wäre zum Beispiel genau so eine Sache, ne, dass man durchs Erzählen, stimmt, das ist mir, habe ich so noch nicht ausgesprochen.
Ja, genau.
Also weil ich mir überlege, warum macht man einen Podcast? So, was ist der Mehrwert? So, und auch nicht nur der Mehrwert, was die Zuschauer haben, sondern was wir alle haben können. Weil ich das auch nicht will, dieses krasse Abgefrage von Sachen. Genau, das habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ich einfach ein lockeres Gespräch entwickelt.
Nein, fand ich gut. Man hat sich jetzt sehr wohl gefühlt bei euch.
Sehr schön. Dankeschön, dass du da warst.